Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 94. Heute mit euren Fragen und dem großen Thema Gewalt im Wrestling und ein bisschen der History of Hardcore-Wrestling und so, was alles dazugehört. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und bei mir, da ist heute auf der einen Seite Kai, unser Lieblings-YouTuber, der gestern noch bei Radio Nukular war. Guten Morgen.
Guten Morgen, hier schön um 9 Uhr aufgestanden, nur für Headlock, für die Arbeit, fürs Schaffen.
Ich sag mal so, ich bin gestern Abend extra zeitig von einem lustigen Beisammensein weggegangen, damit wir hier den Podcast aufnehmen können. Also, wir haben alle unsere Opfer zu tragen hier so ein bisschen. Und bei einer anderen Leitung, da ist übrigens auch noch jemand, der war jetzt schon etwas länger nicht dabei. Und ich sage mal, guten Tag zurück, David von MannTV oder wie ich sagen würde, EhemannTV. Schönen guten Tag.
Oh, was ist überleitet? Guten Tag.
Ne? Und damit nochmal, also die kleine Begründung, weshalb David die letzten Wochen etwas weniger hier war. David hat nämlich geheiratet und in diesem Sinne herzlichen Glückwunsch nochmal ganz offiziell hier on air. Wie fühlt man sich denn so als verheirateter Ehemann?
Du merkst absolut keinen Unterschied, das ist unfassbar. Also außer, dass du halt unendlich viel Geld rausgeknallt hast, ne? Aber du merkst wirklich keinen Unterschied. Wir saßen dann irgendwann nebeneinander so, sag mal, kommt dir das auch irgendwie so vor wie vorher? Ja, ist halt so.
Ja, aber so muss es doch eigentlich sein, oder? Also wenn man sich dann so einen Kopf darüber macht, ist das wahrscheinlich irgendwie ein Problem, oder?
Ich glaube, es ist einfach wie bei WrestleMania, weißt du? Du machst das Rahmenprogramm, du bereitest dich vor, machst schönes Essen und so, feierst, aber du sagst anschließend, ja, war halt trotzdem Wrestling, ne?
Die Hochzeit ist wie WrestleMania, wenn das nicht ein schöner Einstieg in diesen Podcast ist. Ja, aber ich würde sagen, dann lasst uns doch gleich mal durchstarten hier mit den Fragen. Denn ihr wisst ja da draußen, Fragen stellt ihr uns entweder bei Facebook, YouTube, Twitter oder einfach an unsere E-Mail-Adresse fragen@headlock.de. Und ihr wisst auch, auf headlock.de, da findet ihr auch unsere Support-Seite. Also wenn ihr uns da was in den Pott schmeißen wollt, könnt ihr das gerne tun. Und in diesem Sinne würde ich sagen, geht's da mal los. Ihr wart nämlich sehr fleißig. Man hat gemerkt, dass wir die letzten Ausgaben nicht so viele Fragen beantwortet haben. Und wir haben einen riesen Haufen, den wir jetzt über die nächsten Ausgaben so ein bisschen abarbeiten werden. Und starten aber gleich mal durch mit dem Aaron. Der hat uns nämlich über Facebook angeschrieben und fragt da, wie gefällt euch das Money in the Bank Match von WrestleMania 23? So, ich weiß, dass der Kai nicht mehr die Zeit hatte, sich diesen Kampf anzusehen.
Ich habe heute Morgen noch mal ein bisschen reingeguckt übrigens.
Okay, aber ich würde da trotzdem mal unserem Comebacker hier, dem David, mal das Wort überlassen. Was hältst du denn von dem Match?
Ja, also ich habe das Match gestern noch geschaut, als halt die Frage reinkam. Ich fand das Match okay. Es ist halt nicht, meiner Meinung nach, das beste Money in the Bank Match, was es je gab. Es ist aber auch nicht das schlechteste. Es ist halt ein Spotfest sondergleichen. Es gab halt bei dem Match sehr viel Comedy auch. Mit Hornswoggle, als auch mit dieser Mini-Leiter und Co. Und unterhaltsam war es. Es war auch lang. Das Finish war auch gut. Es war ein ordentliches Money in the Bank Match. Ich weiß halt nicht, warum er jetzt explizit WM23 fragt, weil ich finde halt, das ist weder nach unten oder nach oben herausragend gewesen, dieses Match. Schwierig. Aber was ich aber auch generell sagen muss, ich würde mir wünschen, dass Money in the Bank Matches wieder zurückkommen zu WrestleMania, weil ich finde, dass, wenn du das halt wieder anschaust, dann merkst du so, eigentlich war das immer sehr cool, dass ich bei WrestleMania immer auf dieses eine Match auch gefreut und wusste, das kam irgendwann im Vorprogramm, also Vorprogramm beziehungsweise halt am Anfang der Card, und da war halt immer irgendwas los und das war immer spaßig, unterhaltsam, Überraschung.
Ja, vielleicht sollten wir aber an dieser Stelle gerade nochmal irgendwie aufdröseln, wenn der überhaupt gegeneinander angetreten ist. Das wäre ja auch schon mal ganz gut. Das war nämlich ein großes Money in the Bank Match und da traf unter anderem Edge und Randy Orton. Also das war zum Beispiel diese eine Fehde, die ja da so ein bisschen aufgedröselt worden ist. Also diese Geschichte mit Rated RKO, die auf einmal dann im Kampf gegeneinander irgendwie sich gestellt haben. Dann haben wir halt eben Jeff Hardy und Matt Hardy, also die beiden Brüder, plus eben King Booker und Mr. Kennedy und Finlay auch noch dabei. Also eine sehr illustre Runde, um es mal so zu sagen. Ich finde, das hatte eigentlich mehrere coole Momente gehabt. Also mir hatte zum Beispiel, ich denke da an diesen unfassbaren Leiterspot.
Das ist einer der krassesten, oder? Also der ist ja auch ganz oft in so Highlight-Clips drin, wenn nochmal Money in the Bank-Matches gezeigt werden oder sowas. Das ist ja auch einer so der Spots schlechthin aus diesen Matches. Also sehr, sehr geil.
Genau das, also es war halt eben, da wurde dann Edge außerhalb des Rings auf eine quergelegte Leiter gepackt und dann ist eben Jeff Hardy im Ring von einer Leiter auf ihn draufgesprungen und danach wurde Edge auch und Jeff Hardy halt eben beide aus dem Match genommen. Also Mein Höhepunkt in diesem Kampf ist also zweifellos noch dieser Moment, als ja, Mr. Kennedy halt eben die Leiter raufklettert und dann Hornswoggle auch mit dazu kommt. Und ich finde ja, diese Regal Roll, die er dann darunter zeigt, die finde ich halt schon
Das ist
ziemlich
mies,
geil, muss
oder?
ich leider sagen. Hä?
Also das ist so richtig mies. Also der Move, boah.
Ich fand das total lustig, muss ich leider sagen. Es tut mir leid. Ich fand das war eine coole Aktion und das hat Spaß gemacht. Also im Nachhinein muss man halt sagen, dass dieses Money in the Bank Match halt eigentlich so etwas unwichtigeres Money in the Bank Match war, weil eigentlich daraus nichts Großes
Ich
hervorgegangen
wollte gerade
ist.
sagen, das wollte ich gerade noch sagen. Eigentlich hat das ja nicht viel geändert. Also, weil der Sieger war zwar Mr. Kennedy, aber den Koffer hat er dann nachher ein Edge bekommen.
Genau, das ist
Also.
halt so das Ding, ne? Also eigentlich ist dieser Koffer halt eben an den Falschen gegangen, an dem Abend zumindest, weil ich weiß gar nicht, weshalb ist denn da damals Mr. Kennedy ausgeschieden, wegen Verletzung, oder
Ich wollte
wegen
gerade sagen,
Drug
das war doch
Policy?
wegen seinen Verletzungen, oder?
Ich meine
Glaube
auch,
ich
ja.
jetzt. Bin mir gerade aber nicht hundertprozentig sicher.
Ich meine auch, und
Ich weiß aber jetzt gerade nicht, wie er darauf kommt, dass es der falsche Gewinner war, weil es war halt schon ein
Nein, nicht der
Gewinner.
falsche, aber es war halt dann nicht der, der dann im Endeffekt wirklich eingecasht hat.
Ach so,
Also.
das ja, aber das war ja halt wirklich eher, weil man halt nicht wusste, was anschließend kam.
Ja,
Das war ja
deswegen war
nicht
halt auch
geplant.
falsch, ist irgendwie das falsche Wort, haha.
Haha,
Aber nochmal
witzig.
ganz kurz. Ich finde aber, vielleicht auch eine Meinung, die nicht so populär ist, aber ich finde es besser, dass Money in the Bank jetzt ein eigenes Pay-Per-View ist, weil das Match ist unglaublich geil, hat auch. Also, es hat immer so eine ziemlich große Wirkung. Und dadurch, dass es dann bei WrestleMania war, finde ich. Also ging es jetzt in Anführungsstrichen ein bisschen unter. Also klar, es passt sehr, sehr gut dahin, aber dadurch, dass du das nochmal als eigenes Pay-Per-View hast, hast du nochmal so ein Pay-Per-View, wo du denkst, ah, okay, darauf habe ich jetzt nochmal mega Bock, das ist jetzt nicht das 17. TLC oder Payback oder Backlash oder sowas. Das ist halt noch
Ja,
eins
aber
der
trotzdem
Pay-Per-Views,
war.
wo ich mehr Bock drauf habe, wenigstens.
Aber es ist ja trotzdem irgendwo auch, ja, wie soll man sagen, eine schöne Tradition gewesen
Ja, klar, das
damals. Und
definitiv.
ja, du musst halt noch bedenken, was noch hinzukommt, wenn halt der Money in the Bank Match, das war immer im Vorprogramm, beziehungsweise war halt immer am Anfang der Card. Und theoretisch, ab dem Moment konnte er ja eincashen. Das heißt, es bestand auch immer die Wahrscheinlichkeit, dass es sein könnte, dass derjenige noch bei WrestleMania eincashte. Also
Ja, aber
diese
es hat nie passiert.
Zusatzgefahr ist. Ja, aber trotzdem, diese Zusatzgefahr war ja vorhanden und ich finde es. Also ich hätte es halt lieber bei WrestleMania als ein Match, als halt gezwungen bei einem anderen Pay-Per-View 1000 von den Dingern.
Ja, ich hätte auch, also genau das, was du sagst, ich schließe mich dir ganz an. Ich fände es auch cool, wenn man einfach sagen würde, so, wir haben nur einen Koffer und der wird dann eben unter Contendern von beiden Brands ausgefochten. Weißt du, dass du sagst, hier, wir haben vier Leute von Raw, vier Leute von SmackDown, die schmeißen wir alle in ein Match und am Ende gewinnt halt irgendeiner einen Koffer, weil dadurch hast du halt eine höhere Wertigkeit irgendwie von dem Ding, ne, als wie es jetzt ist. Und ich hoffe auch, dass es nur ein Money in the Bank Match im Jahr gibt, damit es halt eben was Besonderes bleibt.
Aber, um nochmal wieder aber zu sagen, ich finde es richtig scheiße, dass das jetzt, so wie sie es jetzt machen, dass das dann brandexklusiv ist. Also ich finde das richtig kacke, dass du dann bei SmackDown Koffer hast, aber bei Raw nicht.
Ja,
Also
das habe ich ja
das regt mich
gesagt, so in
richtig
dem Moment.
auf.
Aber willst du denn, dass in jeder Show quasi ein Koffer vorhanden ist?
Also, wenn schon, denn schon. Also, jetzt
Das
nicht so
finde ich
nach.
halt nicht.
Also, weil.
Nee, dann lieber ein Match für beide Brands zusammen. Und dann,
Naja,
auch du
du.
halt vorher nicht weißt, wo wird dieser Koffer sein? Bei SmackDown oder bei Raw? Aber zwei Matches müssen nicht sein, weil. Nee, das Money in the Bank darf nur einmal sein.
Ich finde es aber angenehmer, weil dann beide Brands nochmal so eine Möglichkeit haben, irgendwie nochmal durchgeschakt zu werden. So nach dem Motto, ah, okay, jetzt haben wir nochmal den Champion. Weil jetzt weißt du einfach, okay, du hast jetzt noch trotzdem 100 Jahre Brock Lesnar als Champion. Also ja, okay, es passiert halt nichts.
Ja, aber dann hast du bei beiden dasselbe, dann ist es ja eigentlich auch nur gespiegelt. Das ist dann simultan und. Nee, also
Genau, und vor
ich.
allem nimmst du dir auch irgendwann dann die Freiheiten, wie du diesen Koffer halt eincashst. Ich finde ohnehin, dass es immer sehr ähnlich ist, wie dieser Koffer halt verwendet wird. Und wenn du noch mehr Koffer jedes Jahr irgendwie da in den Umlauf bringst, umso schwieriger wird es, dass.
Warte, okay. Was ich geil fänden würde, ist, wenn einer gewinnt, egal ob SmackDown oder Raw, darf der auch eincashen, wo er will. Das fände ich geil. So, weil
Das
ich
fände ich
finde,
auch gut. Also
das hätte ja nämlich
das
auch viel
wäre
mehr
ideal.
Spannung.
Das
So,
wäre
sag
einfach
ich
von
dir,
wegen,
aber
wer
da.
den Koffer hat, der kann machen damit, wo er will, wann
Genau.
er will. Und er kann dann zum Beispiel auch bei beiden Brands auftauchen mitten in der Woche und dann andeuten, na, vielleicht mache ich es ja hier, dann bei der nächsten Woche woanders
Genau,
hin,
das
vielleicht
fände
ja
ich nämlich
hier.
auch richtig geil. Irgendwie so, du hast da so ein AJ Styles, also irgendwie, sagen jetzt mal AJ Styles gewinnt, so rein hypothetisch, und auf einmal geht so die Musik von AJ Styles bei Raw an und alle würden halt komplett ausrasten. Also, das fände ich, oder jetzt sagen jetzt mal irgendwie, du hast so einen Seth Rollins, der dann jetzt gewinnen würde bei einem Money in the Bank Match, und auf einmal wird dann bei SmackDown die Musik von Rollins oder sowas oder von Baylor. Das wäre halt ziemlich cool, einfach nur noch mal so ein bisschen für den Überraschungseffekt.
Das stimmt,
Dann
aber wir
hätte ich
schweifen
es gerne
natürlich.
so.
Ja, aber wir schweifen auch gerade so ein bisschen ab vom Money in the Bank Match und gehen eigentlich über zum eigentlichen Sinn und Zweck des Money in the Bank Matches. Aber ich glaube hier, der Kampf von WrestleMania 23, das war auf jeden Fall echt ein launiges Leitermatch und auf mehrere Art und Weisen halt eben durchaus interessant anzuschauen. Halt eben zum einen, weil der Koffer-Cash-In ja quasi von dem Gewinner ausgeblieben ist. Zum anderen, weil du, was mir ganz gut gefallen hat, diese ganze Verstrickung der einzelnen Fäden noch gehabt hast. Du hast dann eben Rated RKO gehabt, irgendwie, die da so ein bisschen gemauschelt haben. Du hattest dann auf der anderen Seite so ein Wiederaufleben dieser Jeff Hardys und Edge-Geschichte. Du hast dann noch sowas wie diesen Finlay und Hornswoggle, was natürlich ein Comedy-Ding ist, aber was irgendwie trotzdem funktioniert
Hatten die
und
nicht auch eine Fehde mit Mr. Kennedy sogar? Ja, da
das kann
gab es da
sein.
nicht mal was, irgendwie hatte ich irgendwas im Kopf oder so.
Das ist möglich,
Ja,
weil
generell muss
ich
man
mir.
aber vielleicht mal sagen, Finlay, der war in mehreren Money in the Bank Matches, der hat jedes Mal abgeliefert, ne? Und das auch in dem Alter. Also der wirkte auch null wie so ein Fremdkörper oder so, sondern der hat immer alles gegeben da und auch voll überzeugt. Auch der hat ja auch Bumps genommen oder Bumps gemacht, die halt echt so, wow, das
Ja,
passt
Finlay
alles.
ist auch ein harter Hund, muss man halt mal ganz klar so sagen. Also, was der da eingesteckt hat, ist ja genauso wie, ich glaube, das war bei WrestleMania 22, wo Ric Flair noch mit dabei war. Also, der dann auch irgendwie einen Superplex von der Leiter genommen hat, solche Sachen.
Genau,
Aber
aber
es war
er,
schon.
zum Beispiel bei Ric Flair, da merkt man schon eher von wegen so, okay, der passt jetzt nicht ganz in dieses Match rein. Der hat zwar
Das
auch
stimmt.
seine Bumps genommen, aber Finlay war halt, der hat halt nichts unterbrochen. Allein, dass der direkt am Anfang vom Match da von der Ringecke dann auf alle rausspringt und so, war normaler Flow. Und generell muss man halt sagen, bei Money in the Bank Matches ist immer ganz lustig, dass es die Qualität ja auch steht und fällt mit den Leuten, die drin sind und manchmal auch diese aber auch überraschen. Und man dadurch auch andere Varianten haben kann bei der Storyline. Etwa wenn bei so einem Leitermatch halt ein Kane drin ist, dann erzählst du eine andere Storyline, als wenn halt alles nur Highflyer sind.
Das auf jeden Fall. Ja, lass mal dann zur nächsten Frage kommen. Die hat uns der Jan und vor allem auch der Tobias so in einer abgewandelten Version geschickt. Also Jan fragt, da wir ja seit längerem unzufrieden mit WWE sind, würdet ihr WWE noch verfolgen, wenn ihr nicht darüber reden müsstet, in Anführungsstrichen, also
Darf ich
hier bei
anfangen?
Headlock? Moment, ich will auch noch den Tobias zu Wort kommen
Ach
lassen.
so, ach ja,
Tobias hat es ein
stimmt.
bisschen anders formuliert und er schreibt dann auch: Aktuell tue ich mich sehr, sehr schwer damit, Raw und SmackDown zu verfolgen. Das ist wirklich harte Kost. Ich beschränke mich aktuell auf die Top-10-Videos bei YouTube sowie die Reports der Shows. Im Ring passt die Leistung der Worker, aber ja, was die Stories angeht, so, ja, ne? Etwas komplizierter, ne? Und Tobias fragt halt dann eben, woran liegt das? Ist es generell das Loch zwischen WrestleMania und SummerSlam oder wie ist das? Also sprich, da ist allgemein diese Unzufriedenheit mit WWE und wie man das aktuell das Produkt wahrnimmt. So, und jetzt kommst du, Kai.
Ja, denn, pass auf, Satz, der zieht euch die Schuhe aus, ne? Wenn ihr jetzt Auto fahrt, schwierig. Und zwar, ich bin jetzt gerade im Moment, ne? So sehr in WWE verliebt, wie seit Jahren nicht mehr. Aber nicht wegen dem Produkt aktuell, jetzt ganz genau in diesem Moment, sondern, die Sache ist, das habe ich euch ja schon geschrieben, und zwar, ich habe jetzt ja meine Freundin auch angefixt mit WWE. Und wir holen jetzt halt ganz viel nach. Also wir haben jetzt irgendwie dann von quasi einfach nur so für die einfachere Zeit haben wir einfach von 15 bis 17 jetzt erstmal so nachgeholt, weil das bringt jetzt halt nichts, wenn ich sage so, ja, guck mal, da war Bret Hart und der ist jetzt nicht mehr da, also guck dir den mal ganz kurz an. Haben wir uns dann gedacht, okay, wir gucken so, welche Leute sind jetzt da, damit du auch wirklich die kennst, die jetzt auch sehr aktiv sind, ne? Und das ist halt so unglaublich krass, weil, sind wir mal ehrlich, so wir alle oder jetzt auch ihr, die den Podcast hören, wir gucken das ja alle so aus dieser Mark- oder Smart-Mark-Sicht. Aber das ist halt mal so geil wieder zu sehen, wie jemand Wrestling guckt, der absolut keine Ahnung von diesem Backstage-Kram hat, der keine Ahnung von Pushs hat und wo man sagt so, ja, Backstage-Policy und so ein Kram, sondern das wirklich mal, ich sitze daneben und erlebe halt wieder, wie es ist, dass man Wrestling guckt als jemand, der einfach nur komplett Fan ist. Einfach diese Liebe quasi wieder komplett zu entdecken, dass auch jemand sagt, okay, jetzt ist hier so ein Tag-Team-Match bei SmackDown oder bei Raw, irgendwie mit Dean Ambrose und den Hardys, wo du weißt so, ja, okay, jetzt irgendwie die 17. Ansetzung, dass dann irgendwie die Konstellation so und so gemacht wird für dich persönlich, wo du sagst, okay, ist einfach nur Zeit schinden. Aber dann für jemanden, der da nicht so drin steckt, der dann sagt so, boah, das ist ja voll geil, das macht voll Spaß, das zu gucken. Und das finde ich irgendwie ganz cool, jetzt momentan nochmal so zu sehen. Also so Wrestling aus einer Sicht, aus der ich das schon seit Jahren nicht mehr betrachtet habe. Deswegen, also ich sehe dann bei mir zum Beispiel, ich gucke dann irgendwie Raw oder SmackDown, gucke mir das dann auch immer ganz an, wie ich das halt immer mache. Und danach gucke ich das mit meiner Freundin irgendwie, meist über diese YouTube-Videos, ne? Also irgendwelche Highlights und sowas. Und Bei mir ist so, ja, okay, ich skippe durch, ja, okay, das kenne ich, das Match, okay, ich weiß genau, jetzt wird ein Run-In kommen, bla bla bla. Das ist dann auch so, ja, es ist halt krass unkreativ und auch irgendwie langweilig, also kann ich auf jeden Fall nachvollziehen, was Jan und Tobi sagen. Aber das dann alles nochmal aus der Sicht zu sehen von jemandem, der da komplett nicht drinsteckt und das alles für sich selbst gerade entdeckt und sagt so, oh, den hasse ich, den liebe ich, das ist mein Lieblingswrestler. Das hat mir nochmal so gezeigt, okay, deswegen liebe ich WWE eigentlich und wird halt auch nicht aufhören, das zu gucken. Das ist
Ja,
jetzt
aber
mein
das ist ja die
kurzer,
entscheidende
langer
Frage
Monolog.
vom, genau, vom Jan gewesen, ob wir das weiterschauen würden. Also bei mir ist es halt auch so, ich würde es auf jeden Fall weiterschauen. Also es ist einfach so, WWE und Wrestling gehört halt bei mir irgendwie dazu. Und manchmal ist, bei mir differenziert dann eher so die Art und Weise, wie ich es dann konsumiere. Also wenn ich wirklich komplett im Produkt drin bin, dann gucke ich es halt etwas konzentrierter als jetzt zum Beispiel aktuell, wo ich sage, ja.
Bisschen am Handy und mal hier und mal skippen.
Genau, mal hier, mal da, dann machst du nebenbei irgendwas, guckst es, wenn du irgendwie kochst oder sonst irgendwas, aber ich würde es auch sonst verfolgen. Ne? Also, David, wie ist denn das bei dir? Wie bist du denn in den letzten Wochen mit Wrestling hinterhergekommen?
Erst einmal, was Unzufriedenheit angeht, ich will es halt nicht vergessen, ich hab's ja angekündigt, ich wollte noch die Ratings ansprechen, weil die das ja auch eigentlich thematisieren.
Rating Man.
Ja,
Ja.
weil wir haben jetzt halt schon ein bisschen was Historisches, weil das Rating der letzten Raw-Sendung war das zweitniedrigste, seit es Raw überhaupt gibt. Und das ist schon sehr
Dabei war
bezeichnend.
das eine
Das
gute Show, fand ich.
ist
Also
ja,
jetzt mal
aber
ganz
das.
ehrlich.
Moment. Die Show selber, das Rating bezieht sich ja meistens als Reaktion auf die vorherigen. Und wenn du halt die Raw-Ratings seit WrestleMania anschaust, ist es wie ein gerader, also ja, einfach ein gerader Strich, der immer weiter nach unten geht. Und das ist schon halt sehr auffallend. Und so geht's mir persönlich aber auch, muss ich halt sagen. Also ich schaue zum Beispiel Raw und SmackDown. Also ich habe da gar kein, wie soll man sagen, nicht mehr diese Lust von wegen so, ah geil, morgen ist wieder Raw. Und ja, yeah, was ist denn da passiert? Sondern ja, guckst du mal, dann so wie Olaf, so nebenbei, ich mach's auf dem zweiten Monitor bei mir, guckst ab und zu mal rüber, so, ja, ganz nett. Oder wenn ihr sagt, hey, das Match war super oder so, dann guck ich mir das mal genauer an, aber da ist halt aktuell nix, was mich halt richtig fesselt und packt und dazu bewegt, dass ich halt sage, möchte unbedingt mehr gucken. Das sorgt es halt nicht dafür, dass ich jetzt sage, okay, ohne Podcast würde ich das nicht gucken, aber es ist halt ein bisschen Gewohnheit jetzt gerade eher. So, es ist eher Pflicht als Wunsch. Und was ich halt zum Beispiel viel lieber mache, ist halt mir alte Pay-Per-Views gerade angucken oder halt die Dokus angucken. Ich habe jetzt nochmal, wie heißt nochmal die Sendung bei NXT, dieses Breaking, ne, Back, yes,
Breaking
Breaking
Ground.
Grounds. Genau. Das schaue ich mir gerade nochmal von vorne an. Macht mir viel mehr Bock als einfach die aktuellen Raw und SmackDown-Folgen, weil ich einfach.
Ich habe jetzt auch, also ganz kurz, ich habe jetzt auch diese ganzen 24-Dokus nochmal nachgeholt. Also jetzt alle nochmal geguckt. Baylor und Raw nach Mania und WrestleMania und Brooklyn und Seth Rollins. Und die sind ja alle so unglaublich gut, ne? Also wie perfekt die einfach sind. Also nochmal ganz klar an alle, also an alle, die das hören. Guckt, wenn ihr irgendwas davon nicht gesehen habt, guckt euch das definitiv an. Also, das ist Hammer.
Also Roman Reigns.
Die habe ich noch nicht geguckt.
Das ist der einzige 24er, wo ich kurz rein, dann so direkt so, ne, eigentlich habe ich keinen Bock, weil ich genau weiß, was sie jetzt vermitteln wollen.
Es ist so, ja, Roman, ja, der ist schon cool, ja, ich hab, ja, okay, ich hab's
Wir haben es
verstanden.
verstanden, genau das. Ja,
Nee, aber jetzt
wir
mal
sind uns da
ehrlich,
schon
also.
einig, dass wir da irgendwie trotzdem, wir würden aber trotzdem weiterschauen, alle, oder? Also ich
Ja.
meine, Kai sowieso, aber David
Aber
wird es auch weiter
die
verfolgen, oder?
Sache ist
Ich
jetzt.
würde es weiter verfolgen, aber es ist halt. Es ist wie beim Fußballverein, da hast du halt auch Phasen, wo du halt so, du gehst ins Stadion, weil du halt eh die Dauerkarte hast. Und weil du auch das gewöhnt bist und zum Verein hältst. Und es gibt halt Spiele oder Phasen, wo du dich halt wirklich vor jedem Spiel mega drauf freust, wo du voll dabei bist und ein bisschen mehr angefixt bist. Und das fehlt mir bei der WWE aktuell total. Ich würde es weiter gucken, aber halt immer mit der Hoffnung im Hinterkopf so, vielleicht packt es mich ja wieder oder vielleicht wird es ja wieder besser.
Ich habe aber auch gemerkt, als ich jetzt nochmal die letzten 3 Jahre nachgeholt habe, wie viele schöne und auch geile Momente wir eigentlich hatten, ne? Also, da war trotzdem sehr, sehr viel Cooles dabei. Das ist
Das
ja,
stimmt, aber
worüber wir schon oft geredet haben, dieses
wenn ich da
WWE produziert
reingrätschen
für den
darf,
Moment.
Ja, genau, das ist genau das, was mich halt aktuell stört, dass du halt eben merkst, dass WWE bewusst auf Schockmomente und große Momente halt abzielt. Und manchmal ist es halt, wäre es halt schön gewesen, wenn dazwischen auch noch irgendwie was gewesen wäre und dass WWE immer wieder gute Momente produziert hat, zweifellos. Also da bin ich auch ganz bei dir. Aber diese Zeit dazwischen ist halt aktuell nicht besonders sinnvoll und motivierend gefüllt. Und das ist, glaube ich, auch genau das, weshalb viele da sehr unzufrieden mit dem WWE-Produkt derzeit sind, dass da einfach so viel Leere irgendwie zwischen diesen Momenten ist, dass man immer wieder sagen kann, so, ja, yeah, cool, dieser Augenblick hat mich abgeholt und dazwischen ist aber halt so,
Ja, es
ne?
ist halt, es fehlt der Spannungsbogen einfach komplett. Das ist, als wenn du einen
Ja,
Horrorfilm
eben.
guckst, wo die ganze Zeit Jumpscares sind, aber der Rest ist belanglos und
Ich wäre komplett tot, Alter.
ja,
Ich wäre
und
komplett
die,
tot.
ja, aber die WWE, die konnte es eigentlich mal. Also gerade die größten Fäden waren eigentlich die halt den Spannungsbogen hatten. Natürlich hatten die dann ihre besonderen Momente, aber zum Beispiel, was ich, Stone Cold gegen Bret Hart hatte ja klar diesen Moment bei WrestleMania 13, aber das davor und danach, das war viel geiler eigentlich. Das hat
Das Problem.
diese Spannung eigentlich erst erzeugt und das hatte dich auch an den Fernseher gefesselt, weil man muss ja realistisch sehen, das ist ja eigentlich eine Serie, was wir ja gucken. Und eigentlich
Ja.
müssen die halt dafür sorgen, dass der Spannungsbogen so gemacht ist, dass es länger hält. Wobei es jetzt halt, Dave Meltzer hat ja in seiner Hotline ja rausgehauen, dass die aktuell bewusst alle gar keine Ideen haben und alles nur füllen, weil die Anweisung ist, ja erst zu SummerSlam die Ideen rausknallen und so weiter. Und das, ja, vielleicht erklärt das jetzt gerade dieses schlechte Produkt. Ich weiß nicht, warum man es dann so raushaut. Aber es fühlt sich halt gerade so an, als wüssten die alle nicht, ja, was sollen wir jetzt machen? So, wir lassen jetzt die Serie laufen, alles steht auf der Stelle, ab und zu mal hier ein geiler Moment, da ein geiler Schocker und das war's, aber wirklich nach vorne bringt es gerade nichts.
Was ich
Das
auch,
stimmt.
nur ganz kurz noch einmal zum Abschluss für die Frage, was ich halt auch ganz schlimm finde, ist zum Beispiel, jetzt nehmen wir mal Extreme Rules. Ich finde die Karte ist richtig gut. Also jetzt einfach mal, also ich als Kai finde, ich finde die Karte richtig geil. Ich habe auch sehr, sehr viel Bock drauf, auch auf die Matches. Die Sache ist aber auch, jetzt nochmal der Vergleich zu jemandem, der jetzt nicht so da drin steckt wie wir. Zum Beispiel meiner Freundin, die sieht jetzt dieses Fatal Five-Way Match und denkt sich so, oh cool, der kämpft dann gegen Brock Lesnar. Aber bei uns ist halt so, okay, bei SummerSlam wird halt eh irgendwie Lesnar vielleicht gegen Strowman kämpfen und dann bei WrestleMania Lesnar gegen Roman. Also weißt du eigentlich, okay, das, was ich jetzt gucke, hat zu 90% absolut keine Bedeutung. Also, das ist eigentlich, das ist egal, ob jetzt irgendwie Samoa Joe gewinnt oder Finn Balor oder Roman Reigns oder Seth Rollins oder Bray Wyatt. So, oder ob irgendwie Heath Slater gewinnt. Das ist komplett egal, weil es läuft halt höchstwahrscheinlich auf dieses SummerSlam-Match hinaus und auf das WrestleMania-Match.
Im
Und
Moment, da
das
machst du
ist.
aber einen Fehler, meiner Meinung nach. Was du jetzt machst, ist, du legst dich quasi, oder du formulierst es so, dass das Ergebnis das Entscheidende ist. Aber ich finde halt auch, das Match an sich kann das Entscheidende sein, also oder das Interessantere sein. Halt die Storyline in dem Matchverlauf. Ist ja egal, ob wir wissen, wer gewinnt. Aber wie du dieses Match darstellst oder wie du halt eine Fehde darstellst, da ist mir auch egal, wer es am Ende gewinnt oder sonst was. Ein Pay-Per-View macht für mich halt auch nicht aus, die Ergebnisse zu sehen, sondern halt das Ganze drumherum und in der Zeit dazwischen, was war da, wie wurde das Match aufgebaut oder
Ja, klar,
wie wurde
aber.
der und der Charakter nach vorne gebracht. Deswegen, es ist ja egal, selbst wenn wir denken ja immer nur, dass wir wissen,
Ja,
wer
klar, so das
gewinnt und so
sowieso.
weiter, ist belanglos, solange die es halt gut umsetzen, weil du hast auch Matches, wo du halt nicht weißt, wer der Sieger ist, trotzdem sind sie belanglos. Du hast Matches, wo du eigentlich weißt, wer der Sieger ist, aber die Matches sind so gut gemacht, die Fäden so gut gemacht, dass du einfach geflasht bist. Denk einfach mal HBK gegen Undertaker. Es war jedem klar, oder HBK Ric Flair, es war jedem klar, okay, derjenige beendet da bei diesem Match seine Karriere. Es war einfach klar. Aber die Story hat dich gepackt die ganze Zeit. Das ging über Wochen. Das war einfach cool. Und das Match dann selber auch. Obwohl du den Sieger wusstest, war das echt cool.
Ja, das stimmt, aber dann ist auch immer so diese typische, diese Markfrustration, so nach dem Motto, ja, aber ich will jetzt halt auch mal, dass Baylor gewinnt. Oder so, ich will jetzt halt auch mal, dass der gewinnt. Und
Ja, aber das sind halt die eigenen Erwartungen, die
ja,
dann da
ach,
noch mit
das sowieso.
reinfließen.
Das macht's ja auch gerade so schön, ne?
Ja, genau.
Diese eigenen
Aber
Sachen.
ja, aber ich glaube auch, da bevor wir uns hier um Kopf und Kragen reden, wir haben in der kommenden Woche eine Ausgabe, wo es dann darum geht, über den WWE-Frust zu reden, was man dagegen tun kann und wo man die Alternativen suchen kann. Ich
Pornos.
glaube, das auch.
Oma
Aber ich glaube,
Pornos.
da werden wir noch zu Genüge über die etwaigen Probleme reden. Da wird dann der Chris auch mit dabei sein. Der hat nämlich genau das, was das auch das Thema ist. Der schiebt nämlich aktuell wirklich WWE-Frust und ist so ein bisschen weg vom Thema, während Kai gerade mega drin ist und ich bin halt irgendwo so dazwischen. Und ich glaube, das wird dann auch eine lustige Runde werden. Die gibt es dann in der nächsten Woche.
Der Chris
Deswegen
mit
lass uns
seiner
mal hier.
behinderten Alexa Bliss, ey.
Lass uns mal weitermachen.
Ja. Der Steff. Alexa Bliss?
Ja, aber so richtig.
Ja, die Promo.
Jetzt. Ja, gut, die This is My Life-Promo war echt so ein bisschen merkwürdig. Lass mal hier weitermachen. Also Stefan fragt, dass Baron Corbin bräuchte einen neuen Finisher. Ein Finisher, den man auch gegen dicke Brocken einsetzt, und hat da speziell nochmal einen Submission-Move angesprochen, der Baron Corbin aktuell fehlt. Wie seht ihr das? Braucht Baron Corbin einfach ein bisschen mehr Vielfalt in seinen Signature-Moves und in seinem Moveset?
Dürfte ich einmal anfangen? Ich habe nämlich überlegt, für wen denn? Also für wen braucht er denn einen Move? Gegen John Cena könnte er denn kann er denn zeigen? Gegen Brock Lesnar kann er denn zeigen? Jetzt ganz ehrlich, so ein Big Show oder Mark Henry sind auch nicht mehr so relevant. Du hast eigentlich gar nicht mehr so den dicken Brocken darauf. Von daher finde ich, der End of Days ist mega in Ordnung. Und bei zwei Finishern hast du eh mal diesen einen. Okay, der eine ist eh nur dazu da, damit einer daraus outkicken kann. Bestes Beispiel, irgendwie so ein Walls of Jericho oder sowas. Also ich finde, End of Days reicht komplett.
Dann fragen wir mal so, bräuchte es vielleicht einen Submission-Move noch als Ergänzung zum Moveset, David?
Ich bin generell ein Fan davon, wenn ein Wrestler zwei Moves als Finisher hat. Also beim Kurt Angle hat er ja auch generell immer zwei gehabt, und ich mag es halt, wenn ein Move quasi aus dem Match heraus kommen kann und der andere Move halt ein Submission-Move ist. Bei John Cena ist ja auch dasselbe. Also ja. Ich finde es halt schon, das kann gerne jeder Wrestler eigentlich haben. Also ich bin da ein Fan von, weil es macht es halt auch ein bisschen lockerer und es passt sich halt auch der Situation an, weil jedes Match ist ja anders. Bei einem Match passt einfach zur Dramatik besser ein Aufgabegriff und unterstreicht das. Und wenn du weißt, okay, oh fuck, das ist nicht nur ein Aufgabegriff, sondern ist auch noch sein Finish-Move, warum denn nicht? Bei Undertaker ist es ja genauso. Hell's Gate, den dann er irgendwann gemacht hat, das war ein Aufgabegriff, den hat er aber in bestimmten Matches dann eingebaut. Und ansonsten Tombstone. Die großen Wrestler hatten eigentlich meistens zwei. Also warum nicht?
Aber der STF ist auch so, ganz ehrlich, wenn Jocelyn einen STF macht, weißt du, passiert eben.
Ja, der sieht halt kacke bei ihm aus.
Das, ja, aber auch halt so. Also du weißt halt, wann hat jemand das letzte Mal im STF aufgegeben?
Nee, also der hatte schon früher hat er den STF ja, schon ein bisschen früher, anders gemacht. Ja,
klar, sicher, aber ich meine so in den letzten 4-5 Jahren oder sowas, da war
im STF. Ja, aber das hat dann mit dem Finisher an sich ja halt nichts zu tun. Du musst klar, das so sehen, der Finisher kann ja da nichts für das Booking an sich. Aber John Cena hatte schon damals Matches, was ich, auch in der Fehde mit Edge oder Umaga und Co.
Ja, da waren die auch immer krass, die STFs.
Da kamen halt unterschiedliche Finishings und Finisher dazu. Halt. Da hat er halt einmal den Aufgabegriff gemacht und einmal hat er halt einfach nur den über die Schulter in der Hand geworfen. Das je nachdem, wie das Match war. Und ich finde halt schon, also ich glaube, Baron Corbin würde es gut tun und allgemein würde es jeden Wrestler gut tun, wenn er einfach zwei prägnante Finisher hat. Und zwar einmal einen aus dem Match heraus und einmal einen Submission.
Wisst ihr aber, was ich glaube? Nur, ganz kurz nur. Das ist so typisch WWE. Ich finde, weil WWE ist ja riesiger Fan in den letzten Jahren vom 50-50-Booking geworden. Und deswegen haben wir auch immer weniger Submissions irgendwie, finde ich. Also, weil das passt halt nicht in dieses WWE 50-50-Booking. Weil wir haben irgendwie 80 Millionen Roll-Ups, aber keine vernünftigen mehr, wo du sagst, okay, der gibt jetzt auf, weil dann ist er ja der Schwächere. Sondern immer so, okay, der wurde jetzt kurz gepinnt. Ich finde, das haben wir sehr, sehr häufig. Außer in Frauenmatches. Da ist ganz oft Submissions.
Aber deswegen finde ich das zum Beispiel auch so interessant, dass jetzt bei Extreme Rules, dass du auch zum Beispiel ein Submission-Match mal wieder hast, was wir ja auch schon relativ lange nicht mehr gehabt haben, auch wenn es ja letztlich nur eine Abwandlung vom Last Man Standing-Match ist. Aber trotzdem finde ich, das ist was, wo du sagen kannst, ja, das ist mal auch in der Hinführung von der Geschichte her,
ist das
wirklich eine gute Idee gewesen. Wir haben gerade aber auch schon über den Fatal Five-Way gesprochen, der bei Extreme Rules ansteht. Und da fragt der Volker nämlich, wer steckt denn da den Pinfall ein? Und was denkt ihr denn? Wer
Sammy
steckt
denn
da den Pinfall ein?
Immer.
Bist du gar nicht dabei?
Immer Sami Zayn. Es ist immer Sami Zayn.
Du meinst, Sami Zayn macht ein One-In, legt sich hin
und dann... Ja, genau. Wir also sind mal Sami Zayn. Nein, aber gute Frage, muss ich überlegen.
Okay, David, hast du da einen Kandidaten?
Ja, White oder Rollins.
Ich schwöre, ich wollte genau das gleiche gerade sagen. Oh, wie 1-1. Ich würde sagen, so, Bray Wyatt könnte es sein. Oder Seth Rollins.
Ja. Also Baylor glaube ich halt nicht nach einem Comeback. Joe Bowens als Monster auf, würde keinen Sinn machen.
Und Roman Reigns ist Roman Reigns.
Und bei Rollins und Wyatt, den tut's nicht weh.
Ja, ich befürchte halt, also bei Volker ist auch Bray Wyatt ganz oben in der Opferlammliste und bei mir ist es auch Bray Wyatt auf jeden Fall. Ich habe ja auch so ein bisschen geliebäugelt damit, ob Braun Strowman vollkommen überraschend eingreift, Reigns abfertigt, dass Reigns eventuell gepinnt wird. Das ist meine Smart-Mark-Variante, die ich mir vorstellen könnte, wenn Braun Strowman halt eben rechtzeitig fit wird. Aber da muss man halt mal abwarten. Und ich habe noch eine Frage vom Tobi, die muss man einfach jetzt dem David stellen, weil der sich da letzten Wochen so drüber aufgeregt hat. Und zwar geht es um Sasha Banks. Da fragt der Tobias nämlich, vor kurzem noch in der Main-Fehde mit Charlotte und nun in einer Diva-esken Fehde mit Alicia Fox und Noam Dar und Rich Swann. Starker Deep-Push oder weiß man aktuell bei, wie bei so vielen anderen, einfach nicht, was mit, man mit ihnen anfangen soll? Also,
ich finde es ja erstmal schön, dass dem das auffällt, weil ich habe mich so, ich meine, das können die Hörer ja nicht wissen, ich habe mich im Chat so ausgekotzt, als ich das einfach jetzt zuletzt gesehen habe, weil mich das so aufgeregt hat, weil man muss einfach bedenken, Sasha Banks stand halt bei WrestleMania in einem Match, was die Crowd begeistert hat. Sasha Banks hat einen super Auftritt hingelegt. Sasha Banks funktioniert mit den Fans, die connecten, haben Bock, die hat eine mega Fehde, die beste Fehde seit zig Jahren mit Charlotte gehabt. Face-Sondergleichen, die kommt gut auf Postern, macht alles eigentlich richtig, macht gute Matches. Und jetzt irgendwie, ja, das ist nicht nur ein D-Push, das ist eigentlich ein Debakel, was da gemacht wird, weil einfach du hast so jemand, der so gut ist. Natürlich musst du den ja nicht durchgehend in der Titelfehde drin haben, aber die auf dieselbe Stufe stellen mit einer Fox, das ist, das geht gar nicht. Dann noch in so ein Mixed-Tag-Team, wo du einfach denkst, okay, da hast du eigentlich früher immer die Wrestlerinnen reingepackt, wo du wusstest, die halten eh keine 2 Minuten durch. Mhm. Und ausgerechnet jetzt packst du da jemand rein, der auch ein Ironman-Match hatte. Und, also ich verstehe es nicht. Man sagt ja, Backstage soll es halt so sein, dass Vince gar kein Fan von ihr ist. Was ich nicht verstehen kann. Vielleicht, weil sie halt nicht so muskulös ist. Ich weiß es nicht. Er ist halt nicht von ihr überzeugt, was aber halt im absoluten Gegensatz zu dem spricht, was halt die Fans sagen. Das Problem, was ich hier einfach sehe, dass es echt gefährlich sein kann, weil du kannst ja noch so gute Leistungen abliefern, wenn du halt nur scheiß Storylines kriegst und nur scheiß Fäden. Wie soll man sagen, dann sehen die Fans auch dich dann nicht mehr so ernst an von deinen Fähigkeiten her oder nicht mehr so hoch angesiedelt, sondern irgendwann ist ein Unterbewusst gerade bei den Kiddies zu finden, ja, nee, die ist ja eigentlich gar nicht so gut und dann da aus dem Loch wieder rauszukommen, das könnte sehr, sehr schwer werden.
Hallo Stardust.
Ja. Ja, und, so ein bisschen. Ja, genau sowas halt. Das ist einfach, wenn du halt ein scheiß Booking hast und egal was du drauf hast, ja, dann kann dann echt deine Karriere einen richtig großen Knacks kriegen und ich meiner Meinung nach auch absolut unbegründet, weil auch bei den House-Shows, wenn du dir halt mal letzte Videos anschaust oder auch bei uns, fand ich das gut, was sie abgeliefert hat.
Ja, und absolut. Also die Reaktionen sind ja auch eigentlich noch da und ich glaube, man hat einfach aktuell da keinen Plan für sie. Also ich glaube, man weiß nicht genau, wo man sie hinsteckt und dann denkt man sich so, ja, okay, komm, damit sie wenigstens, immerhin ist sie noch im Programm. Das fand ich ganz gut, was Ulrich letztes Mal gesagt hat in der Preview zu Extreme Rules. Er meinte halt so, immerhin ist sie noch da im Vergleich zu anderen Damen, also die halt eben eigentlich auch ein Standing gehabt hätten. Also zum Beispiel Nia Jax ist jetzt zum Beispiel derzeit komplett raus. Ich weiß, dass die Meinungen zu Nia Jax irgendwie sehr gespalten sind und sie ist auch längst nicht auf dem Niveau einer Sasha Banks.
Ich wollte gerade sagen, wir haben uns noch aufgeregt, als wir gesagt haben, oh, was, Nia Jax darf Sasha Banks besiegen und Nia Jax ist richtig kacke und so.
Ja, aber trotzdem ist mal realistisch. Also natürlich ist es schön, dass sie in den Shows ist, aber das ist ja kein Programm, was sie pusht, sondern es ist ein...
Nein, natürlich
das ist ein D-Push. Ist halt, vor allem nach dem Split gab es ja dann... Mickie James ist ja zum Beispiel rübergekommen, ne?
Wo ja, ist
warum denn nicht einfach eigentlich? Warum nicht einfach eine Scheiß-Fehde mit Mickie James? Ist dann in Anführungszeichen eine Midcard-Woman-Fehde, aber die würde funktionieren. Und das wäre trotzdem Single und ich weiß auch, die würden was Gutes abliefern. Die müssten dann auch nicht bei jedem Pay-Per-View ihr Match kriegen, kein Problem, aber das wäre zumindest eine ernstgenommene Fehde, was ich halt null verstehe, wenn du halt einfach sie mit jemandem fäden lässt, der wirklich vielleicht die schlechteste Wrestlerin im Roster ist, und dann noch zusätzlich in so ein Mixed-Tag-Team reinsteckst, was einfach die größte Schmach ist, beziehungsweise deinen können am meisten runterdrückten Fokus rausnimmt, das finde ich halt falsch. Natürlich ist es schön, dass sie irgendwo dabei ist, aber eigentlich macht das es sogar noch schlimmer, als wenn sie nicht dabei wäre. Als wenn die zum Beispiel eine größere Auszeit hätte und dann würde sie mit einem dicken Comeback wiederkommen. Das hätte für sie mehr Vorteile als dieses Zeug, was gerade gemacht wird. Aber ich verstehe halt den Grund auch nicht, warum. Also wie gesagt, es gibt halt genug vernünftige Wrestlerinnen, mit der sie eine Fehde machen könnte und die auch gut wäre.
Das stimmt zweifellos.
Ich finde es übrigens schön, dass Tobi Alicia Fox geschrieben hat. Das ist eine Anspielung auf What Culture. Finde ich sehr schön. Ich mag Tobi.
Aber Noam Dar sagt es doch auch immer so. Alicia Fox.
Ja, Noam Dar. Ich liebe Bobby übrigens Woo. Musik von Rich Swann.
Genau. Letzte Frage dann auch jetzt hier in der lustigen Runde. Und zwar von Börge. Über YouTube kam die. Was ist denn bislang euer Match of the Year Candidate?
Ich fand die Frage so schlimm. Ne? Ich habe da wirklich heute Morgen lange drüber überlegt. Und mir sind dann so spontane Sachen eingefallen. Also deswegen gebe ich jetzt auch erstmal nur so eine Antwort, die jetzt ist so nach dem Motto, okay, ich habe jetzt 10 Minuten überlegt, vielleicht habe ich auch irgendwas vergessen. Und eine Sache, die mir spontan eingefallen ist jetzt, vielleicht sagt ihr auch gleich so, ja, Kai, da war aber noch das und das. House of Horrors Match. Nein, Spaß. was ich sehr, sehr mochte, war Styles gegen Cena beim Rumble. Das war jetzt so das Erste, was mir eingefallen ist. Weil wir dürfen ja nicht Dunn und Bate nehmen. Von
Warum
daher
nicht?
hat er
Weil
geschrieben,
das,
mal Dunn und
genau,
Bate
weil da,
ausgenommen.
genau, Burger hat explizit Dunn versus Bate und Omega versus
Aber
Okada hat er halt
das ist ja
rausgenommen.
eigentlich ein Widerspruch in sich. Du fragst nach dem besten Match, streichst aber die besten Matches.
Wir haben ja, aber er hat eben gesagt, abgesehen von diesen zweien.
Deswegen war die Frage auch so schwierig, weil ich habe ja, glaube ich, noch in der Review gesagt zu NXT, das ist auf jeden Fall mein Match of the Year bis jetzt und sowas. Also
Ja.
deswegen war das Erste, was mir eingefallen ist, obwohl das jetzt auch nicht mal sage, dass ich sage, boah, das war mega geil, aber da hätte ich ganz ehrlich gesagt Styles gegen Cena beim Rumble.
Okay. David, hast du noch Kandidaten?
Ich überlege gerade, was war denn mit dem DIY-Match? War das noch in diesem Jahr oder war das im letzten Jahr?
Also ich habe auch einen, auf jeden Fall das, ich hätte den Three-Way, also DIY gegen die Authors of Pain, gegen Revival
Ja,
hätte ich
das
noch
meine ich.
einen.
Ja, das ist dann mein Kandidat. Wenn das dieses Jahr war, war das mein
Das
Kandidat.
war dieses Jahr, genau. Und für mich, das habe ich auch unter den YouTube-Thread da schon drunter geschrieben, für mich ist es auch noch ein Live-Match und das ist Ilja Dragunov gegen Walter
Das
im
war auch sehr,
Kartfinale.
sehr geil. Das, ja.
So rein von Emotionalität her. Und ich würde da auch, also ich mache jetzt mal die Live-Geschichten einfach mal. Ich würde da auch noch WXW Superstars of Wrestling den Lucha 4-Way zwischen Angelico, Pentagon Jr., Rey Fénix und Angelico würde ich auch noch damit reinschmeißen, weil der einfach live so viel Spaß gemacht hat. Ansonsten haben wir, glaube ich, jetzt hier so schon so die üblichen Verdächtigen
Kann ich aber
abgeliefert
seine
und.
Fragen mal abändern?
Nein.
Doch.
Warum fragst du dann,
Was
wenn du es eh
ist denn jetzt wirklich euer
machst?
Match of the Year bislang?
Dunn
Und
und
zwar
Bate.
kein Match ausgenommen.
Dunn und Bate.
Ja, bei mir auch. Mit
Ja.
Abstand sogar.
Ja.
Omega versus Okada ist es, glaube ich, bei
Ich habe es
mir.
ganz ehrlich noch nicht gesehen. Auch gestern. Ich habe ja gerade schon gesagt, ich war gestern nämlich noch nach Nukular mit Freunden bei Burger King. Und der Kollege hat mir nämlich schon irgendwie 17 Mal dieses Match geschickt. Der so, guck dir das jetzt endlich an. Ich so, ja, okay, mache ich. Hehe.
Ich glaube, bei mir ist es Omega gegen Okada, aber es ist. Das sind Nuancen, muss ich sagen. Und es kommt natürlich dann auch immer darauf an, wie man es geschaut hat. Also zum Beispiel, ich muss halt sagen, dass ich Dunn versus Bate am Morgen geschaut habe, relativ nah nach dem Event. Und ich habe da so ein bisschen, bin ich gedanklich so ein bisschen abgeschwiffen, habe ich gemerkt. Und dadurch ist halt der Kampf in meiner subjektiven Wahrnehmung so ein bisschen gesunken. Ich habe doch gesagt, das war ein super Match, aber der habe ich nicht so stark aufgenommen, wie ich das damals Omega gegen Okada gemacht
Ah,
habe.
ganz kurz.
Deswegen. Ja, okay,
Jetzt.
bei Dunn und Bate war ich aber so geflasht, dass ich, nachdem das Match zu Ende war, direkt zugespult habe, meine bessere Hälfte genommen habe, obwohl ich gar keinen Bock hatte. So, das guckst du dir jetzt an. Doch mal
Ja,
angemacht.
ich schwöre, ich habe das Gleiche gemacht. Ich so,
Aber das
du
war
musst
auch
das jetzt
so geil.
angucken.
Also, das war wirklich perfekt, das Match. Also, da gibt es nichts zu meckern.
Einmal ganz kurz, weil, also, besser passt nicht. Ich habe jetzt nämlich am Mittwoch war das, glaube ich, habe ich jetzt zum allerersten Mal, Schande auf mein Haupt, habe ich es nachgeholt. Und zwar das Osprey gegen, wie ist es ausgesprochen? Ricochet? Ich weiß es, Ricochet?
Ricochet, ja.
Match habe ich nachgeholt von New Japan. Dieses, ich nenne es mal das Flippy-Match, was ja viele
Ja.
Wellen geschlagen hat.
Episch,
Alter.
episch. War das
Alter.
Best of. Welches denn? Das Best of Super Juniors oder das davor?
Das
Ah,
in der kleinen Halle da.
genau, das ist in dieser
Okay.
kleineren Halle.
Das
Alter,
ist so geil,
ich habe das geguckt, ne, mit meiner Freundin zusammen. Und ich lag im Bett, ich so. Ich falle immer in diesen Ficky-Slang. Ich sage immer Alter, wenn ich wenn ich so geflasht bin. Und ich immer so, Alter, Alter, wie krass ist das? Alter. Und das, wow, das war ja unglaublich. Wie hammer das ist. Eins meiner Top-10-Matches. Ja, du kannst klar sagen, so, ja, aber das ist ja eine Choreo und so ein Scheiß, aber das sieht ja so unglaublich gut aus. Das ist so Hammer. Ich werde mir das locker noch 10-mal angucken.
Ja, habe ich
Das.
auch schon. Ich habe schon 20 Mal
Wow!
geguckt, das
Wie
Match.
geil das einfach nur ist, ne? Also, ich
Ja, vor allen
liebe
Dingen auch noch die
das.
Konter. Die haben ja teilweise so geile Konter mitten in der
Ja!
Bewegung drin. Dann Salto, dann das und das. Das ist so fett.
Das ist,
Also,
also, das
ich
ist
persönlich
so
liebe
krass,
dieses
ne?
Match einfach. Man kann natürlich sagen, das ist kein richtiges Wrestling, aber Wrestling ist halt Choreografie und das ist halt einfach ein extrem Highflyer-mäßiges, akrobatisches Wrestling. Aber so cool und
Also
ich finde die
was
Moves
da
auch super.
abging, ne? Also
Ich finde
wow.
auch diesen einen Doppelsalto so cool, wenn die beiden landen wie so
Ja,
Superhelden
diese
sich
Superhelden-Landung,
angucken, ne? Und dann denkst du einfach nur so, also Marvel kriegt das nicht so gut hin.
ne? Also
Naja, das ist auch
wow.
von der Körperkontrolle und von den ganzen Abläufen, der ist ein absolut fantastisches Match. Und ich finde auch diesen Einwand von wegen, das ist kein Wrestling. Natürlich ist das Wrestling, das ist halt nur eine andere Art von Wrestling. Also, das ist auch ein Kampf, der funktioniert für mich total gut. Also, ich habe gerade, wenn du auch, egal ob du es jetzt live siehst oder halt eben on tape, also, es macht halt einfach Spaß und es muss nicht jeder Kampf irgendwie, weiß ich nicht, die absolute meisterhafte Ringpsychologie haben oder sonst irgendwas. Manchmal ist es auch sowas halt total spannend. Und gerade wenn das von zwei Leuten wie Will Ospreay und Ricochet durchgeführt wird, dann funktioniert das auch und macht einfach furchtbar viel Spaß.
Weil ich
Und
sowas live gesehen, ich glaube, mein Kopf wäre explodiert.
Dreimal. Ja, wenn man da vorstellt, bei dem Match denke ich mir immer so, stell dir mal vor, das hättest du 1:1 ohne Vorwarnung bei WrestleMania gesehen, was da abgegangen wäre im Stadion.
einfach
Das ist ja
komplett, alle Köpfe platzen einfach.
Ganz im Ernst, das ist ja der Grund, weshalb ich glaube, dass WWE auch irgendwann einfach mal den Cruiserweights sagen sollte, so Leute, jetzt gib mal Gas, schaltet mal nicht irgendwie, schaltet mal einen Gang höher, so wie er es sonst in den Indies auch gemacht hat, weil ich habe derzeit das Gefühl, dass da noch Ich habe manchmal wirklich das Gefühl, dass die Cruiserweights wrestlen wie Heavyweights
Das fing,
in vielen
ja, das
das
ist
fing
furchtbar.
erst so an
Vergleicht das
mit
doch mit
diesem,
dem Turnier.
Wollte ich gerade
müsst euch
sagen.
einigen, wer zuerst redet.
Ja.
Ist
Also, ich
egal,
glaube, wir
wir
wollen das
haben
Gleiche
zeigt gleich
sagen.
alle
Mach
dasselbe
David
gesagt.
zuerst. Mach David zuerst.
David.
Also, ich glaube, wir haben alle zeigt gleich dasselbe gesagt. Dann schon mal das gut. Entschuldigung. Nee, ich finde das schrecklich. Das ist auch das, was mich bei den Cruiserweights total stört, weil es irgendwie das, was mir beim Tournament, also beim Turnier einfach, was mir so gefallen hat, fehlt jetzt alles.
Ja.
Weil die das alles nicht mehr machen. Und auch, das siehst du halt gerade beim Sieger dann, der hat beim Turnier mich so abgeholt, obwohl ich keinen Bezug zu ihm hatte. Und dann bei den normalen Shows plötzlich wrestelte der anders. Und irgendwas fehlte da mir und auch dieser Coolheitsfaktor, dieses gegenseitige so mal necken und so, das fehlt alles. Das ist jetzt alles so, ja, wie soll man sagen, als wenn es irgendwie durch die WWE Waschmaschine einmal gezogen wurde und jetzt ist es halt standardisiert.
Ja. Also mir ist halt jetzt auch bei den letzte Woche gerade bei, ich glaube, das war hier dieses Tag Team Match mit Gallagher und Aries gegen TJP und Neville, habe ich das angeschaut. Irgendwie so, warum wresteln die denn so? Lass die doch einfach mal Gas geben und lass die einfach mal dann Spotfest abfeiern, weil dann sind auch die Leute dabei. Wenn die großen Moves kommen, dann kommen auch die Reaktionen. Aber das sehe ich halt derzeit echt als ganz großes Problem und ich glaube eben, dass WWE da so ein bisschen Angst hat, dass quasi die Cruiserweights den Heavyweights die Show stehlen. Aber genau deswegen waren halt die Cruiserweights zum Beispiel zu der WCW-Zeiten, da waren die halt so geil, weil die einfach was komplett anderes abgeliefert haben, was fernab des Main-Events gelaufen ist und was aber einfach unfassbar, und auch da wieder das Stichwort Spaß, was unfassbar viel Spaß gemacht hat. Ne? Und wo du es angeschaut hast und so BAM, wie Kai gerade gesagt hat, wo dir einfach mal der Kopf explodiert ist zwischendurch und du Dinge gesehen hast, die du vorher noch nicht gesehen hast.
Ganz kurz, deswegen meinte ich ja auch, habe ich ja ganz oft gesagt, wo ihr immer gesagt habt, ha Kai, du bist ja so dumm, wo ich dann gesagt habe, okay, ich will dann wirklich bei WrestleMania das Cruiserweight-Leiter-Match haben, in so einem, halt wie um den IC-Title, weil
Ja.
das, da hast du halt dieses Spotfest, da ist wirklich so, da, die können da ja Sachen zeigen, wo du denkst, wow, krass, das haben die gerade wirklich gemacht,
Ja, aber
also,
dazu brauchen die noch nicht mal eine Leiter.
ja, aber trotzdem dieses, wenn dann ein Leiter-Match, dann nimm halt die Cruiserweights. Und das ist halt
Aber
auch
wir haben nicht
super.
gesagt, du bist dumm, sondern wir haben
Du
gesagt,
bist anders.
genau.
Du bist was Besonderes.
Nein, wir
Du
haben nur,
bist ein
glaube ich,
bisschen
daran
langsamer.
gezweifelt, dass es dieses Match jemals bei WrestleMania geben wird. Ich glaube, das
Und
war das Ding.
genau.
was halt auch, also jetzt gerade jetzt bei Neville und Aries, ja, das Match ist cool und die Story macht auch Sinn, aber also vom Prinzip her brauchst du ja nicht zwingend bei den Cruiserweights ein Submission-Match. Also, weil ich finde, das ist
Doch.
ein bisschen abwärts von den Cruiserweights. Also,
Nee,
das
aber
Match und alles finde ich cool, aber jetzt allein, also diese Submission-Thematik, also das können halt auch Heavyweights wresteln, meine ich.
Nee, aber eben nicht. Also finde ich, also die können das auch, aber auf eine andere Art und Weise. Weil zum Beispiel beim Turnier gab es ja auch nicht nur die Highflyer. Das fand ich ja
Ja,
so
klar,
cool,
das ist ja auch irgendwie
als sie
Zack Sabre Jr.
vorgestellt.
oder sowas.
Ja, aber guck mal, das fand ich halt cool. Bei den Vorstellungen stand ja auch immer dran, was das für ein Style ist, der wrestelt. Und jeder war unterschiedlich. Und wir hatten halt auch welche dabei, die halt gefühlt 4.500 Aufgabegriffe in 1.000 Varianten konnten. Und die dann auch schnell immer wieder gekontert haben. Es gab ja auch dann teilweise Matches, da habe ich super gerne geguckt, die halt mega akrobatisch waren. Danach aber dann auch Matches, die eigentlich aus einem Griff nach dem anderen, an einem Konter nach dem anderen bestanden, aber halt eigentlich auf der Matte oder dann auch mal spektakulärer Griff und Co. Ich finde, die Cruiserweights, die zeichnet es eher auf, dass sie halt unkonventionell sind, dass sie halt überraschen, dass sie fließende Bewegungen machen,
Okay, hast
ein ganz
recht, sehe ich
anderes
ein. Sehe
Repertoire.
ich ein, hast
Und dieses
recht.
Repertoire können sie aktuell oder zeigen sie aus irgendeinem Grund nicht. Und ich weiß halt nicht warum. Und ich glaub nicht, dass es daran liegt, dass WWE denkt, die stehlen den anderen die Show, sondern ich glaube eher, dass die WWE vielleicht den fatalen Gedanken hat, von wegen, ja, diese richtig geilen Sachen, die heben wir uns dann lieber für die richtig großen Pay-Per-Views auf. Und das ist aber meiner Meinung nach ein Fehler, weil zum Beispiel die Crowd, das merkst du halt manchmal, wenn ein Aufgabegriff angesetzt wird von, wie heißt der, PJ? EJ?
TJP.
TJ Perkins. Danke.
Der
Wenn er
Fuckboy.
seinen finnischen Aufgabengriff einsetzt, dass die Leute nicht mehr checken, dass es sein Aufgabegriff ist. Und das finde ich halt fatal, also weil halt er den auch selten zeigt oder weil er bestimmte Moves auch seltener zeigt, die halt so Trademarks sind. Und gerade die Trademarks finde ich halt wichtig und das macht halt auch was aus, was die Connection angeht zum Publikum. Und ich glaube, die Qs aber jetzt würden halt viel besser funktionieren, wenn die einfach. Die müssen ja nicht in jedem Match alle Moves raushauen, aber die sind doch so erfahren, alle durch die Indie-Ligen und so getourt. Die wissen ja genau, wie variabel sie sein können, wie sie Matches aufbauen, die unterschiedlich sind und trotzdem unterhalten. Und ich glaube einfach, da sollte jemand hingehen und einfach sagen: Ey, Jungs, wir haben Vertrauen zu euch, macht mal. Ihr habt so viel Zeit,
Ja.
wir halten uns raus.
Genau, das denke ich halt auch. Jetzt sind wir aber wieder mal richtig schön abgeschwiffen hier, irgendwie dann noch zum Cruiserweight am Ende. Aber ich glaube, das ist halt nach wie vor ein wichtiges Thema, über das man eben da sprechen kann. So, und damit sind wir dann auch eigentlich durch mit den Fragen. Also nicht wundern, falls eure Frage hier noch nicht berücksichtigt worden ist. Wir müssen leider in den nächsten Wochen so ein bisschen vorarbeiten, weil ich in der nächsten Woche irgendwie auf der E3 bin und deswegen keine Podcasts machen kann. Deswegen teilen wir die ganz vielen Fragen, die wir bekommen haben, so ein bisschen auf die nächsten 2 bis 3 Podcasts. Und deswegen nicht wundern, wenn eure Frage noch nicht aufgetaucht ist, die kommt dann in den nächsten Ausgaben. Und ansonsten, ja, wenn ihr uns dann schon für die Zeit danach, also nach Money in the Bank ist es dann, wenn ihr Fragen zuschicken wollt, dann wisst ihr, erreicht ihr uns unter fragen@headlock.de, Facebook, Twitter oder einfach unter hier das YouTube-Video und dann
Knuddels,
könnt ihr auf jeden Fall
MySpace.
dann. Ja, genau, du, genau, MySpace-Falle. Aber dann nehmen wir die auf jeden Fall mit auf und ihr wisst, wie ihr uns erreichen könnt. Da freuen wir uns dann auf jeden Fall drauf, wenn da noch was kommt. Und damit würde ich sagen, geht es dann auch ab zum Thema, ja, Gewalt im Wrestling. Und grundsätzlich ist ja wiederum das Ding, dass man halt sagen muss, ja, dass ja Wrestling grundsätzlich eigentlich, wenn man sich das anschaut, eine Darstellung von Gewalt ist, eine Inszenierung von Gewalt, aber eben es da trotzdem feine Nuancen gibt, ne? Also, wenn man sich Anfang der 90er Wrestling anschaut, gerade bei der WWE oder bei der WCW, da war es ja dann doch sehr comicartig und zugleich hat sich da dann eben aber auch etwas anderes entwickelt, was dann hinterher sich in Form von der ECW und dann auch eben der Attitude Era manifestiert hat. Und Gewalt und auch die Einbindung von Gegenständen hat ja dann auch gerade in den 90ern extrem zugenommen. Und deswegen frage ich einfach mal hier so in die lustige Runde, wo war denn für euch, oder was war denn für euch das erste Match, wo ihr gesagt habt, so, alter Schwede, das geht jetzt aber schon hart an die Grenzen des Ertragbaren. So, also was die Gewaltdarstellung angeht. Kai, wie war das bei dir? Du bist ja da erst später eingestiegen. Eigentlich auch erst in der PG-Era, glaube ich, war das dann schon. Wo waren so Matches, wo du dich gewundert hast, was da abgeht?
Also das erste Match, woran ich mich jetzt wirklich aktiv gerade erinnern kann, was mir jetzt spontan einfällt, wo ich gemerkt habe, so, oh, das aber war ein bisschen roter als sonst. Das war, ich weiß auch gar nicht mehr, von wo das war. Das war ein I Quit Match, also jetzt nicht mal zwingend ein Hardcore Match, aber das I Quit Match zwischen John Cena und JBL. Das war so eins der Sachen, wo ich mir gesagt habe, okay, also ja, kann man machen. Weil da war ja auch John Cena, glaube ich, am Bluten, JBL am Bluten. Das ging dann wirklich vom Kopf quasi bis zur Hose von John Cena. Also
Ja.
komplett rot. Und also das fand ich doch damals sehr, sehr krass. Aber so nach, also nicht so nach dem Motto, oh, ich bin geschockt als Kind, sondern boah, das ist ja geil. Also das ist quasi jetzt das Erste, woran ich mich jetzt so spontan erinnern kann.
Ja. Darf ich mir was bei dir? Du bist ja schon ein bisschen länger dabei.
Nee, das Problem ist, ich habe mich auf die Frage jetzt gar nicht eigentlich vorbereitet, merke ich gerade. Nee, ich überlege gerade, also du hast ja gesagt, von wegen, wo man sagt, von wegen, okay, das geht jetzt alles zu weit quasi. Den Aspekt hatte ich erst ganz später, wo ich dann halt andere Matches mir halt auf YouTube mal angeschaut habe und Co. Das hatte ich bei der WWE eigentlich nur einmal. Das war bei den Stuhlschlägen von
Wollte ich
Swerve
gerade
gegen
sagen.
Mick Foley, aber ansonsten hatte ich das bei der WWE nie, bei ECW auch nicht, glaube ich. Wo ich auf jeden Fall das erste Mal merkte, fing so, okay, das ist jetzt halt kein normales Match. Das war, glaube ich, ja, ich würde sagen, das war dann eher Bret Hart, Stone Cold, Steve Austin, weil da halt einfach da das Blut so extrem floss, auch dadurch, dass er halt eine Glatze hatten mit dem Schweiß gemischt und so. Das war halt nicht, dass ich geschockt war, sondern einfach. das war so quasi nochmal eine Schippe obendrauf. Da hast du gemerkt, auch wenn die Regeln normal waren, das war für mich schon extrem. Weil das war einfach, da gingen beide eher an eine Grenze, die halt wirklich heftig wirkte auf mich als Zuschauer.
Obwohl es ein Submission-Match war, was ja dann auch wiederum auch eine Stipulation ist, die das ja nochmal unterstreicht, eigentlich, diesen Gewaltgrad innerhalb eines Matches. Bei mir war das damals, also das erste Mal Blut, glaube ich, war bei mir so ganz bewusst WrestleMania 7, also Hulk Hogan gegen Sergeant Slaughter, wo ich das gesehen habe. Und wirklich das erste Match, wo ich, ja nicht schockiert, aber wo ich wirklich gedacht habe, so, ui, das geht aber ganz schön hart zur Sache hier. Halloween Havoc 93, ich habe letztes Mal schon, glaube ich, angesprochen beim WCW-Cast. Das war damals Vader gegen Cactus Jack in einem Texas Deathmatch. Und da ging es auch extrem hart zur Sache, wo auch sich Vader einen fiesen Cut am Auge zugezogen hat und ganz martialisch dadurch aussah. Also noch martialischer als ein Vader ohnehin schon
Der hat aber mit
aussieht.
seinen
Und die
Augen
beiden.
anscheinend, ne?
Ja, wirklich,
Ja,
es ist ein Augentyp, ist das. Ich merke das schon.
da kommen wir gleich drauf. Aber dieser Faktor Blut spielt natürlich da eine ganz große Rolle und das ist halt eben eigentlich auch das Interessante. Also macht Blut für euch ein hart geführtes Match aus und macht das den Begriff Hardcore für euch aus? Na, das ist nämlich immer die Frage, ne? Also braucht es Blut, damit es ein Hardcore-Match
Wen
ist, so
fragst
zum
du?
Beispiel? Ich frage, ich war noch in der Überleitung, aber dann frage ich dich.
Nein, ein Hardcore-Match braucht kein Blut. Hardcore ist für mich, ja, okay, das ist halt in der aktuellen Zeit ein bisschen schwierig, das zu erklären, aber ich komme halt noch aus der Zeit, wo bei Wrestling eigentlich 99% der Matches waren alles normale Matches. Da gab es halt ganz normal hier drei Pins und DQ, Aufgabe, Ende
Du
aus.
meinst Three Count.
Ja, Entschuldigung. For one fall. One fall. Und
Das geht mir so auf den Sack, übrigens.
deswegen ist halt für mich irgendwo immer noch im Unterbewusstsein ein Match Hardcore, sobald es halt Regeln hat, die halt dagegen extrem verstoßen. Ein Submission-Match würde jetzt nicht dazu zählen, aber zum Beispiel ein Match, wo halt No DQ ist und das halt auch richtig umgesetzt wird. Und das ist dann für mich schon eigentlich Hardcore, weil ein No DQ-Match kann einfach schon brutaler sein als zum Beispiel ein heutiges Match mit Waffen, wo du einfach denkst, ja, komm, nimm den Kendo-Stick das vierte Mal, es reicht. Es kommt immer darauf an, auf die Umsetzung. Aber Hardcore braucht für mich kein Blut. Hardcore fängt für mich halt da an, wo man einfach komplett gewisse Grundlagenregeln beiseite legt. Auch ein Gold Dust damals gegen Roddy Piper
Roddy
war
Piper.
für mich halt auch, das war richtig Hardcore. Also da war ich auch richtig baff, obwohl das jetzt halt auch nicht so war, dass die jetzt geblutet haben wie die Schweine oder irgendwie durch flammende Tische gesprungen sind. Aber das war trotzdem Hardcore, weil es war einfach abseits der Norm. Und abseits der Norm ist für mich dann halt einfach, wenn man das ein, zwei Level nach oben packt von der Intensität oder Gewalt her, das ist für mich Hardcore.
Kai, wie ist es bei dir? Unser Küken hier in der
Immer.
Runde. Brauchst du Blut, um auf Touren zu kommen?
Ey, im Bett ja.
Alter.
Hallo.
Oh! Der Typ hat zu viel 7 geguckt.
Vorlage
Hört deine
und
Freundin diesen
Tor.
Podcast?
Also ich fand das war ganz gut, wie David das gerade beschrieben hat. Also in der heutigen Zeit sagt man ja schon so, ah, so manchmal Blut macht's schon besser. Jetzt nicht so, ich bin Roman Reigns und beiß auch eine Farbkapsel. Und jetzt auch nicht zwingend irgendwie, ich bin Brock Lesnar und schlag dir deinen Kopf auf. Sondern, also manchmal ist so ein Blade schon der Situation angemessen, finde ich, ne? Aber was es halt auch Hardcore macht, und das fand ich ganz gut, was David gesagt hat, ist, für mich waren Hardcore-Matches auch immer, wenn es wirklich unkonventionell war, sprich, ganz besonders irgendwie Fast Count Anywhere-Matches. Und nicht dieses, okay, ich pinne dich jetzt halt nicht im Ring, sondern 50 Zentimeter daneben draußen vor den Kommentatoren, sondern so nach dem Motto Jeff Hardy Umaga oder sowas. So, okay, wir prügeln uns jetzt wirklich durch die Arena und dann nehmen wir mal den Mülleimer und schlagen damit zu und dann geht's einmal in die Popcornmaschine und dann schlagen wir uns bis auf den Parkplatz. Ich meine, so ähnlich war es dann ja auch, glaube ich, bei Goldust und Roddy Piper, nur dass die dann irgendwie in der Arena gelandet sind, ich weiß es nicht genau. Sowas mag ich dann auch wirklich. Also da brauchst du ja auch nicht zwingend Blut. Bei diesem Jeff Hardy Umaga Match, um dabei mal zu bleiben. Und das war halt einfach was anderes. Dieses, wir prügeln uns jetzt einfach überall durch, komplett. Und wir benutzen einfach, was da ist. Zum Beispiel Jeff Hardy dann mit dieser Clothesline, wo er das Geländer runterrutscht. Das ist halt, das ist kreativ. Das ist was anderes. Das ist nicht dieses Standard-Dingen. Und ja, heutzutage bei den heutigen WWE-Matches, um die Hardcore zu gestalten, finde ich, bräuchte man Blut, würde ich sagen. Weil es
Darf
ist
ich da
halt so.
einschreiten?
Warte ganz kurz. Weil das ist halt für mich so, wirklich so nach dem Motto, okay, du nimmst jetzt zum 17. Mal den Kendo-Stick und schlägst da auf den Rücken. Dann nimmst du nochmal den Stuhl und schlägst nochmal irgendwie auf den Rücken. Das ist heutzutage irgendwie nichts Besonderes mehr in Anführungsstrichen.
So, und da grätsche ich jetzt mal ein. Auch heute bräuchte es nicht zwingend Blut. Die Frage war im Übrigen nicht von wegen, ob Blut es cooler macht, sondern die Frage war ja, was ein Hardcore-Match Hardcore macht. Blut gehört für mich nicht dazu. Aber ich mag trotzdem Blut, da komme ich dann später dazu,
was man
so machen kann. Es ist aber halt so, heutzutage könnte auch ein Hardcore-Match ohne Blut funktionieren. Das Problem ist einfach nur, dass die WWE die Hardcore-Matches alle Schema F macht. Und das ist eben das Problem, dieses überall ist dann wieder dieser Kendo-Stick und dann kommt wieder dann der Tisch zum Einsatz.
Und halt wieder dieser Stuhlschlag mit diesem gebeugten Rücken und sowas.
Also genau, und es sind halt immer dieselben Sequenzen. Hardcore-Matches, gerade Attitude-Zeit, aber selbst davor auch zum Beispiel, ich meine, das wäre Randy Savage gegen Razor Ramon gewesen, glaube ich. Nee, nicht Razor Ramon, gegen Crush war das, glaube ich, ne? Damals.
WrestleMania 10, ja.
Das war für mich dann halt auch Hardcore, weil das ist halt kreativ gewesen, weil die sind halt durch die Halle gegangen, hat er gefesselt und so. Und dieses Kreative, das war in der Attitude-Zeit total gegeben. Das war halt was ganz anderes. Ein Hardcore-Match war immer anders. Du hast immer was anderes gesehen, ob die sich halt durchs Publikum geprügelt haben, innerhalb der Halle, ob die aus der Halle gegangen sind, ob die in den Catering-Bereich gegangen sind, ob die Backstage gegangen sind, ob die mit Autos hintereinander hergefahren sind, ob die, was weiß ich, da einen Gabelstapler genommen haben oder sonst was. Es war halt eine gewisse Variation drin. Und heute ist es halt, deswegen mag ich auch den Extreme-Pay-Per-View nicht, du weißt eigentlich schon 1:1, welche Matches dich erwarten. Weil es einfach dieses gewisse Schema hat. Und das ist eher das Problem und weniger das Blut. Das Blut würde es natürlich unterstreichen, wenn es halt eben nicht so eine scheiß Blutkapsel ist, wie bei Roman Reigns die ganze Zeit, was halt farblich total jeder sieht und auch nervt. Aber es ist halt einfach, Hardcore ist für mich die Möglichkeit, kreativ zu sein. Weil du halt einfach keine Regeln hast, die dich einengen. Oder wenn es halt zum Beispiel damals Situationen gab, wo du dann jemanden einfach über eine Brücke in Fluss geworfen hast oder sonst was oder einen Teich und dann hast du denjenigen draußen an seinem Auto erwischt oder sonst was. Das waren halt überraschende Sachen. Hardcore ist für mich eigentlich immer dann am besten, wenn überraschende Sachen kommen. Natürlich können auch schockierende Sachen kommen, wo ich dann denke, wow, what the fuck? Aber das muss nicht zwangsläufig sein, aber ich möchte halt einfach merken, das ist gerade nicht ein normales Match. Und bei der WWE ist es aktuell so, dass ein Hardcore-Match eigentlich ein normales Match ist, mit kleinen Einflüssen oder kleinen Gimmicks, die wir kurz einstreuen, das war's dann.
Was halt aber auch sehr bewusst ist, also jetzt nochmal ganz kurz, so als in Anführungszeichen Verteidigung der WWE, also es gibt ja auch jetzt viele Vorgaben nach dem Motto, okay, wie darf ich mit dem Stuhl nur zuschlagen? Was ja auch gut ist, weil wir wissen...
Das hat ja auch Gesundheitsgründe.
Ja, aber man muss ja nicht mit dem Stuhl auf den Kopf hauen, aber was weiß ich, wenn du halt jemanden in eine Popcornmaschine haust, dann ist es genauso wenig Impact oder wenig Gefahr für ihn, aber ist halt ein anderer Einfluss. Oder wenn
du halt, ich meine halt, damals konntest du auch ein bisschen mehr einfach draufhauen. Also damals war ja auch wirklich einfach so nach dem Motto, okay, ich hau jetzt halt mal einfach irgendwie drauf.
Okay, aber jetzt vergleich mal, zum Beispiel, wenn du jetzt sagst, jetzt hau ich irgendwie drauf, natürlich stimmt das, die hatten da halt dahingehend mehr Möglichkeiten, es noch härter zu machen. Aber es gab ja auch, wenn du jetzt einfach denkst, Stone Cold gegen Booker T im Supermarkt. Das Ding, da war kein einziger harter Move bei, aber das war auch Hardcore. Und zwar richtig. Und das war cool. Und das war halt einfach kreativ. Es muss
das nicht
eine Gefahr für den Wrestler sein. Das finde ich zum Beispiel auch, da kommen wir ja gleich bestimmt zu hier, von wegen Pioniere, Hardcore-Wrestling und die Schlimmsten. Da sind Leute dabei, wo ich einfach denke, nein, das ist genau das, was ein Hardcore-Match nicht ausmacht. Das ist einfach nur ein
Gore-Fest.
Ja, ist einfach nur bescheuert. Es ist einfach nur ein Gore-Fest, wo es einfach nur darum geht, irgendwelche kranken Fantasien anzusprechen bei den Leuten oder sonst was. Das geht zu weit. Ein Hardcore-Match ist einfach wirklich für mich, du hast einfach keine Regeln. So, sei Hardcore. So, geh so weit, wie du willst. Sei so kreativ, wie du willst. Überrasch uns.
Das war ja auch so ein bisschen das Schöne an dem Hardcore-Titel. Also, das passt so ein bisschen zu dem, was wir gerade gesagt haben. Dieses, okay, da kann jetzt, also ja, der war auch manchmal trashig, auf jeden Fall, aber dieses, okay, jetzt kann eigentlich überall gekämpft werden. Dieses, jetzt entweder so, wir prügeln uns halt Backstage oder gerade auch am Parkplatz oder dieses.
Ja, das wobei war man halt sagen muss, dass der Hardcore-Title, ja, wie gesagt, der mir anderte auch zwischen, okay, das ist sehr unterhaltsam und das ist jetzt schon extrem
albern. Ja, ich habe ja gesagt, also, da war auch viel Trash dabei,
klar, natürlich, aber sagen, es war zumindest kreativ, also das muss man ja sagen. Das stimmt. Da waren ja auch Titelwechsel, die ja null brutal waren. Sagen wir zum Beispiel da, wo die auf dem Spielplatz waren. Im Indoor-Spielplatz. Ja, super unterhaltsam. Es war kreativ, es war Hardcore, weil es gab halt nicht diese Regeln, die dich einengen.
Aber ich frage mich ganz ehrlich, wie sowas heute ankommen würde, weißt du, da würde irgendwie da so ein Typ sitzen, der bei gewissen Webseiten arbeiten würde, allein in seinem Keller mit 30 Jahren und sagt so, ach ja, dass da jetzt aber ein Finn Balor oder Finn Balor und Bray Wyatt sich auf dem Spielplatz kloppen, das ist aber nicht gut, weil Finn Balor, das ist ja Prince David und der ist ja voll krass. Also, ich glaube auch,
ja, damals aber die Trolle
haben das auch anders immer angenommen. Also, damals konntest du auch sagen, okay, wir haben jetzt einen Stone Cold und weißt du was, der schlägt jetzt im Supermarkt. Oder wir haben jetzt Leute, die rennen halt durch den Indoor-Spielplatz und verkloppen sich da. Und heutzutage ist so, oh, ganz ehrlich, das ist aber nicht mein Finn Balor. Also, ne.
Nee, das würde super funktionieren. So, das würde immer noch funktionieren. Genauso wie es damals funktioniert hatte. Als,
auf keinen Fall.
Als mit Stone Cold, The Rock und Cena, es halt auch mal außerhalb der Halle halt ein bisschen Segmente gab und Co. Leute ich mögen find, halt auch
teilweise Fans, die dann zu große Affen sind.
Natürlich.
Ja, aber das davon ist mal ganz abgesehen. Also das ist jetzt auch irgendwie gerade nicht so das Thema. Finde ich es halt eben ganz interessant, wenn man mal auch mal schaut, wie sich das alles entwickelt hat. Weil der Faktor Blut, da sind wir gerade ein bisschen von abgeschwiffen. Der hat aber früher eine ganz bedeutende Rolle gespielt, um das mal so zu sagen. Also früher war das Blut wirklich ein Grund für die Leute, ein Ticket zu kaufen. Das, weil das eine Attraktion war und weil das ein Tabubruch war, so in dem Sinn. Und das da sollten wir, glaube ich, auch da gleich nochmal drauf eingehen. David hat mich gerade auch schon so ein bisschen die Pioniere und solche Geschichten hervorgebracht. Und ich glaube, dass man da einfach auch ein bisschen zurückgehen muss und auch die Geschichte des Wrestling also ein bisschen nachverfolgen muss, ne? Um das zu verstehen, wie sich quasi auch so Sachen wie die Attitude Era, ECW und heute moderne Ableger, auch wie die WXW oder die CZW, sich daraus eigentlich entwickelt haben und wo da die Faszination hinter ist. Und das Interessante ist eigentlich, also zum einen, wie sich da die Technik entwickelt hat, also von wegen, früher war es dann eben so, also jetzt wirklich in den ganz, ganz frühen Anfängen vom Wrestling, war es dann tatsächlich so, also sprechen jetzt so von den 20ern, also Anfang des 19. Jahrhunderts um den Dreh, da gab es dann diese Technik mit dem, okay, wir schneiden uns, gab es damals noch nicht. Und wer die Matches von Mick Foley gegen Vader sich mal anschaut, der weiß auch, dass die sich nicht geschnitten haben, sondern die haben sich halt, da gibt's halt dann die Technik, dass man sich gegenseitig aufs Auge kloppt. So, da haust du dann möglichst gekonnt jemanden auf die Spitze von der Augenbraue und dann fängt er eben an zu bluten. Und so war das halt dann eben früher auch. Und erst mit der Zeit hat man dann rausgefunden, wie man das auch anders umsetzen kann. Ne? Also sprich, da wurde dann eine Rasierklinge versteckt und wurde dann damit geschnitten und solche Sachen. Aber diese Geschichte, dass Blut eine Rolle spielt und auch diese Sachen, was ihr gerade erzählt habt, weißt du, diese Brawls durch die Arena und so, dass auf einmal der Kampf aus dem Ring genommen worden ist und quasi in den Zuschauerraum genommen ist. Das haben wir ja, wir haben gerade Jeff Hardy gegen Umaga angesprochen, auch so Sachen, dass man das dann in Segmenten verpackt, wie man es jetzt zum Beispiel bei Steve Austin und Booker T gesehen hat. Steve Austin und The Rock, was wir gerade auch damals angesprochen haben, hier diese Geschichte mit, wo dann Steve Austin in den Fluss gefallen ist, wo dann auch der Gürtel versenkt worden ist und all so ein Kram. Das war eben auch dann so in den 60ern, 70ern war das dann eben auch was ganz Besonderes und da gab es dann eben die ersten Ligen, die bewusst darauf gesetzt haben, diesen Schockeffekt zu erzeugen, zu sagen, so, okay, bei uns kann halt eben alles passieren. Ja, und da gab es dann verschiedene Einflüsse aus der ganzen, in ganzen USA gab es halt dann verschiedene Ligen, die sich zunehmend dem harten Stil, diesen Brawling-Style dazu zu eigen gemacht haben. Und gerade zum Beispiel auch, wir haben auch gerade noch drüber gesprochen, Steve Austin ist ja gerade auch in seiner Hochzeit ein ganz herausragender Brawler gewesen und der hat natürlich dann auch viele Geschichten daraus übernommen. Und was ich bei der Recherche hier eigentlich so interessant fand, dass du eigentlich so eine Art, man konnte eine Entwicklung erkennen und so durch die Jahrzehnte und die dann gezeigt hat, dass in den USA Hardcore-Wrestling und diese andere Art von Stil, also der Brawling-Style, quer durch die Arenen und dann auch unter der Hilfenahme von Blut und so, dass sich das wirklich über die Jahre eben entwickelt hat. Und das ist das Spannende an der Sache, finde ich. Also jetzt mal fernab davon, wie sich das dahinter entwickelt hat. Also Attitude-Era und so, da kommen wir gleich drauf zu sprechen.
Kann ich das einwerfen?
Wirf was ein.
Ich finde halt, dass es beim Hardcore im Grunde genommen zwei Bereiche gibt, in das sich das entwickelt hat, oder bei den Wrestler, wo die sich das irgendwie ausgesucht haben. Es gibt halt die Brawler, die halt quasi den Brawl für sich halt Hardcore darstellen, und es gibt halt die Wrestler, die halt immer mehr in dieses, ja, Blutfest gingen. Also ich finde halt schon, das ist halt unterschiedlich. Es gibt zwei Arten von Hardcore, wo sich dann halt das immer mehr verzweigt hat, meiner Meinung nach.
Das auf jeden Fall. Du erkennst halt eben, welche quasi die, es gibt ganz klar Wrestler, die haben die Gewalt zu ihrem Gimmick gemacht, muss man so zu sagen. Und da würde ich beispielsweise, um mal da einen Namen einzuschreuen, jemanden wie Abdullah the Butcher zum Beispiel mit reinschmeißen.
Darf ich zu dem jetzt mal was sagen? Das ist absolut, das ist so ein Paradebeispiel für mich, was ich eigentlich nicht sehen möchte. Mag verdienter Wrestler sein, der viel gemacht hat, aber die Matches von ihm bestehen ja eigentlich nur daraus, Gewalt bis zum Äußersten zu zeigen, was du sonst in Horrorfilmen eher siehst. Also der ist auch schmerzfrei, der fügt sich und den Gegnern Wunden zu, die nicht mehr feierlich sind, aber das ist halt dann die Frage, ist das für dich dann noch Wrestling und ist das für dich dann ein Hardcore-Match oder ist es einfach nur eher eine Freakshow, wo du jemanden zusiehst, wie er sich selber aufschneidet oder sonst was?
Absolut, da geht alles mit rein. Also das muss man halt so sagen. Es geht in dem Moment, das ist auch, man muss natürlich auch dazu sagen, ne, dass wir sprechen da auch von einer Zeit, also Abdullah the Butcher ist groß geworden, so ja 70er, 80er um den Dreh. Sprich, wir sprechen da wirklich also von einer Zeit, in der Wrestling hauptsächlich auch live erfahren worden ist. Und da glaube ich halt schon, dass sowas als Attraktion funktioniert. Sag ich dir ganz klar. Du kannst sowas ist nicht massentauglich, das wissen wir auch. Und ich mag Abdullah the Butcher auch nicht. Ich habe nicht viele Matches von ihm gesehen, muss ich dazu sagen. Aber ich bin kein Freund von dieser Art und Weise, weil er halt eigentlich kein guter Wrestler so in dem Style, in dem Sinne ist, sondern ja eigentlich, wie du gesagt hast, ist halt ein Brawler und dann eben mit dieser extremen Note auf der Darstellung von Gewalt und dann im Speziellen mit der Einbindung von irgendwelchen Stichwaffen, muss man sozusagen, namentlich Gabeln vor allem. Also da gibt's ja dann auch die wunderschönen Szenen, wo er dann der täuscht das ja auch nicht vor, ne? Also wenn du gegen Abdullah the Butcher gekämpft hast damals, war es halt dann auch an der Tagesordnung, dass du halt dann irgendwann eine Gabel in den Kopf gerammt bekommen hast. Und dass er gehörte auch zu der Fraktion, die halt sich die Rasierklingen vorne in die Fingerspitzen getaped haben, sodass er sowohl sich als auch seinen Gegner ratzfatz damit schneiden konnte. Das war auch ein ganz interessantes Detail eigentlich, dass Abdullah the Butcher auch selbst in jedem Kampf eigentlich fast selber geblutet hat. Und wenn man sich seine Stirn anguckt, dann sieht man das auch. Also da gibt es dann irgendwie die Anekdoten, dass er sich wohl angeblich sogar da irgendwelche Münzen in die Furchen seiner Narben stecken konnte, weil das halt eben ging.
So. Wenn ich das gerade höre, ich habe jetzt Gänsehaut, ey, was ist denn hier los?
Ja, das Übel ist halt, du musst eigentlich die Matches, wenn du das von dem siehst, der ist teilweise einfach nur blutüberströmt. Wie gesagt, das ist dann für mich auch echt kein Wrestling. Das ist, wie du halt sagst, eine Attraktion, aber das spricht halt, glaube ich, nicht den Wrestling-Fan an, sondern das spricht einfach jeden an, der einfach irgendwie sensationsgeil ist, weil das sieht aus teilweise wie ein Unfall.
Also absolut, das ist halt ein lebendiger Horrorfilm. Aber über die Faszination, sich sowas gerade live anzuschauen, da komme ich gleich nochmal kurz zu sprechen. Ich möchte aber trotzdem nochmal so ein paar Namen hier droppen, wie man das ja so schön sagt, ne? Weil man denkt natürlich, jeder, der über Hardcore-Wrestling nachdenkt, der denkt natürlich irgendwie an ECW oder heute CCW. Aber die Ursprünge sind natürlich viel, viel früher. Also ich fand zum Beispiel interessant, dass jemand wie ein Classy Freddy Blassie, den wir heute eigentlich so als den Manager kennen, weißt du, diesen würdevollen älteren Herrn irgendwie, der halt immer bei WWE so hochgehalten wird, dass der schon in den 50ern eigentlich Hardcore-Elemente eingebaut hat und gerade dieses Blut halt eben als, ja, dramatisches Mittel entdeckt hat, um sowohl seinen Charakter als auch seine Kämpfe zu unterstreichen. Und der gehört dann zu der Fraktion, die beispielsweise, die blutenden Gegner gebissen haben, ne, und dadurch den Beinamen Vampir bekommen hat, also Vampire. Du hast Leute wie einen Dory Funk Senior, der damals in Texas und in, ich glaube auch in Florida eben die krassesten Matches abgeliefert hat, also unter anderem der Erfinder des Texas Deathmatch, ich habe es gerade angesprochen, Vader und Cactus Jack und so gewesen ist, und wo die ersten Matches wohl über 10 Stunden gegangen sind, also über 5 Stunden, und das erste Match zwischen ihm und Mike DiBiase ging wohl tatsächlich über 5 Stunden und wurde dann von der Polizei abgebrochen, weil die Halle dicht gemacht werden musste.
Das habe ich mich auch gefragt. Veranstaltungen
dürfen nicht so lange
gehen. Als ich heute Morgen gelesen habe, da würde ich auch mal gerne die Geschichte zu wissen irgendwie. Ich meine, also warte.
Diese Matches waren, du musst dir halt damals vorstellen, dass du halt in, das ist eine andere Zeit. Und da geht's halt dann eben darum, dass die wirklich versucht haben, es soll ja ein echter Kampf gewesen sein, ein Kampf auf Leben und Tod, muss man sozusagen. Und da fällst du dann nicht nach einer halben Stunde um, sondern die haben das anscheinend dann wirklich bis zum Exitus geritten. Und diese Geschichte, ich habe die Matches auch natürlich nie gesehen, muss ich dazu sagen. Das ist reine Internetrecherche jetzt gerade. Aber diese Matches, das war nicht unüblich, dass Texas Deathmatches über mehrere Stunden gingen und die da aufeinander eingeprügelt haben, ne? Und dieses erste Match, wie gesagt, soll angeblich über 5 Stunden gegangen sein und wurde dann abgebrochen. Lass ich einfach mal so stehen, ne? Aber wie gesagt, die Funks sind da halt für diesen Brawling-Style und auch diese Einbindung von Gewalt und von Gegenständen und so. Terry Funk ist ja da auch noch der nächste Kandidat, also Sohn von Dory Funk Senior. Ist da halt auch so ein Kandidat, der dann auch hinterher sowohl in Japan als auch in der ECW seine ganz großen Erfolge eigentlich gefahren hat, aber davor halt eben auch diesen Stil auch Mainstream gemacht hat. Es gibt ein unfassbar gutes, ich glaube, es war ein I Quit Match zwischen Terry Funk und Ric Flair. Weißt du, wo ich meine, dass Ric Flair mit dem Piledriver durch den Tisch gegangen ist und so bei der WCW beziehungsweise NWA damals. Also, das war halt alles sowas. Du hast Leute wie den Sheik, der zum Beispiel sich ja diese Feuerbälle gehabt hat, die er seinen Gegner ins Gesicht geworfen hat. Mega gefährlich. Unfassbar gefährlich, aber auch da eine Attraktion, weil du hast ein Ticket gekauft, um zu sehen, wie dieser Feuerball fliegt. Ja, also man muss da eben so ein bisschen davon sich abwenden, dass das ein TV-orientiertes Produkt gewesen ist damals, sondern es geht darum, dass du die Leute in die Hallen ziehst. Und mit solchen Dingen hast du das damals eben geschafft, weil es ein Tabubruch gewesen ist und weil es eben, auch da wieder, haben wir gerade schon drüber gesprochen, weil es unkonventionell und anders gewesen ist. Und wenn man sich so diese Zeiten so zwischen 1960 bis 1980 anschaut, dann gab es halt in verschiedenen Regionen der USA immer wieder Promotions, die halt vermehrt auf Hardcore-Style, beziehungsweise eben diesen Brawling-Style gesetzt haben. Das war die CWF in Florida, zum Beispiel NWA Southwest, die übrigens auch einen Brass Knuckles-Champion hatten, also hier mit bloßen Fäusten und so. Es gab sie in Detroit und auch selbst Memphis, also hier Jerry Lawler und Co., haben damals Storytelling und Hardcore-Wrestling miteinander verbunden. Und da hat man dann eben schon gemerkt, dass sich so etwas entwickelt hat. Und das wurde dann eben durch die Globalisierung des Wrestlings noch viel mehr ja, miteinander vermischt. Da gab es dann andere Einflüsse, wo dann auch neue Matcharten entstanden. Ich habe gerade das Texas Deathmatch angesprochen. Zum Beispiel das Leitermatch ist für mich auch ein ganz klares Hardcore-Match, weil es halt eben, wenn man sich die TLC oder auch die Leitermatch von Jeff Hardy und Edge Christian und Co. angeschaut, was da abgelaufen ist, ist einfach Hardcore. Ohne Zweifel und auch kreativ zugleich, aber für die Körper und so, ja, war das pure Schinderei, um es mal so zu
Wobei
sagen.
man
Ja,
sagen muss, in dem Moment, wo dann das Fernsehen dazu kam, dann fing ja im Grunde genommen eine Spirale an, die eigentlich irgendwann ins Absurde ging, von wegen, wie können wir das immer weiter toppen? Das hast du ja gemerkt. Also
genau.
bei den normalen Live-Shows, klar, da ging es halt um die nackte Gewalt an sich und bei den TV-Shows, da kam halt noch von wegen die blödesten, bescheuertsten Ideen, komm, wir machen das und wenn wir das und das machen, wie können wir das noch toppen? Ach, machen wir doch das und dann probieren wir das. Und so wurden die Matches nicht nur halt Hardcore, sondern halt wirklich immer extremer und absurder auch.
Ganz genau. Wenn du dir zum Beispiel so Sachen anschaust wie ein Scaffold-Match. Also Scaffold-Matches gibt's, ich habe das letzte, was ich gesehen habe, wirklich so bewusst, weil glaube ich noch zu WCW-Zeiten, weil das Scaffold-Match auch echt eine absolut, keine Ahnung, bekloppte Erfindung eigentlich ist, ne? Also Scaffold-Match bestand eigentlich daraus, dass du hängst halt irgendwo eine große Planke auf und da kloppen sich dann die Wrestler drauf und dann irgendwann muss jemand eben von diesem Scaffold, von diesem Gerüst runterfliegen. Ich habe das mal bei der WXW gesehen, tatsächlich. Die WXW hat mal in Zusammenarbeit mit CZW ein Scaffold-Match gemacht. Ich weiß gar nicht mehr genau, wer es war. Ich meine, es war Devin Moore und weiß ich nicht mehr, kriege ich nicht mehr zusammen, aber wo sich die beiden eigentlich nur gegenseitig ständig in den Ring geworfen haben, so aus 5 Metern Höhe, wo ich mir auch gedacht habe, so ja, okay Leute, ihr seid bekloppt, das haben wir jetzt verstanden, aber diese Matchart macht eigentlich gar keinen Sinn und wie du gerade gesagt hast, David, das übertreibt diese Gewaltspirale halt eigentlich immer
Aber kann
mehr.
Ich mal
Ne?
mein
Und
Beispiel da nennen? Mein
ja.
Lieblingsbeispiel.
Nenn dein
Was einfach
Beispiel.
zeigt, wie absurd es irgendwann wurde. Es gab dann halt ein Match, ich meine, das war in Japan, wo die Ringseile angezündet wurden. Wo dann halt Sabu dabei war, der hatte gegen irgendjemand gekämpft oder sollte gegen jemanden kämpfen. Und da haben die Ringseile angezündet. Die hatten sie vorher halt umwickelt mit Stoff, das halt, glaube ich, in Petroleum oder so getränkt war. Und dann haben sie halt das angefangen zu zünden, als dann die drinnen waren. Und es wurde dann halt so ein flammendes Inferno, dass die Wrestler in der Mitte des Rings sich zusammenknüllten und selbst da halt Verbrennungen erlitten haben, was einfach total absurd war. Also die Leute haben einfach irgendwann nicht mehr wirklich nachgedacht, von wegen, okay, wie kann man dann innerhalb dieser Form dann ein Match bestreiten? Sondern einfach nur immer der Gedanke war, ja, je extremer, desto mehr Aufmerksamkeit, desto mehr Einschaltquote und Zuschauer, na, na, na. Und das halt so weit ging bei dem Match zum Beispiel, das Match konnte gar nicht stattfinden, weil die einfach, es war so heiß, dass sie einfach dann flüchten mussten, irgendwie aus dem Ring, weil einfach nur überall Feuer war.
Das wollte ich auch gerade sagen.
Ja,
Lass uns
aber
doch mal
das.
ganz kurz. Ich finde, das ist gerade ein super schönes Thema. Also das ist halt gerade, das ist ja gerade ein gutes Thema. Generell so die Matches, also generell Matches, die es alle gibt. Jetzt gerade, also ich kenne halt mehrere Sachen aus Japan, die Hardcore sein sollen, aber jetzt für uns, jetzt, klar, jetzt kommt wieder jemand und sagt so, nein, das ist die geilste Kunstform, aber die jetzt für uns eigentlich, wo wir sagen, das bescheuert. Und jetzt, was mir dabei auch einfällt, sind natürlich auch diese, es gibt ja auch, habe ich mal gesehen, so ein Leitermatch ist das. Und da ist so ein Spinnennetz aufgespannt im Ring quasi aus Stacheldraht. Und da geht es ja auch, dass du dann quasi da runterfällst und dann in den Stacheldraht rein. Also, das ist ja auch, warum? Also,
ja, aber das ist um an dieser Entwicklung kurz ein bisschen weiter zu erzählen. Noch. Also, da warst du, du hast dann gerade in Japan, also da haben wir gerade schon drüber gesprochen, da hast du halt dann eben diese unfassbare Explosion der Gewalt eigentlich dann Anfang der 90er gehabt, mit der Gründung von FMW, von Atsushi Onita. Und da hat man eben versucht, ganz bewusst versucht, die Gewaltdarstellung als Alternative zur großen Konkurrenz zu nehmen, wie das ECW hinterher auch gemacht hat. Und da sind genauso Sachen, wie ihr es gerade angesprochen habt. Da gab es Exploding Cage Matches, also wo da wirklich hinter Feuerwerke gezündet worden.
Genau, war das nicht das mit dem Countdown, wo alle eigentlich gedacht haben, okay, jetzt zündet sich jetzt echt eine Bombe. Also die Leute gingen halt hin, wollten halt wirklich irgendwie sehen, dass jemand direkt
stirbt.
Irgendwo ist, wo es eine Explosion gibt, ist kein Witz. Und dann gab es halt einfach nur ein bisschen Feuerwerk, wo du dann den Leuten angesehen hast, die waren total enttäuscht. Die wollten echt eine Explosion sehen.
Genau, und dass halt die Einbindung von Stacheldraht halt eben auch zunehmend da eine Rolle gespielt hat. Also da, wo dann die, das gibt's ja heute auch noch, muss man ganz klar sagen.
Weil
also,
ich zugeben muss, ich mag Barbed Wire Matches.
Barbed Wire Matches können sehr interessant sein, sagen wir es mal so. Ich habe da auch schon, und ich will da auch gleich noch ein paar Geschichten zu erzählen, weil ich war ja auch tatsächlich mal bei durch WXW und CZW damals ja auch noch bei so ein, zwei Hardcore-Events. Und das ist tatsächlich was anderes, wenn man es live erlebt. Das kann ich halt nur nachvollziehen, wo ich jetzt zum Beispiel, ich habe diese Woche noch versucht, die CZW Tournament of Death in Hinblick auf diesen Event, auf diesen Podcast zu schauen. Und ich konnte es mir nicht anschauen. Ich fand es hat mir nicht gefallen und es hat mir auch von der Art und Weise, wie es halt eben präsentiert worden ist, nichts gegeben. Live ist das wiederum was ganz anderes, aber da komme ich gleich noch drauf zu sprechen. Also
ich finde, wenn ich sowas, ganz kurz, wenn ich sowas gucke, dann ist es immer so, kennt ihr dieses Gefühl, wenn sich so in dir so Sachen so zusammenziehen, so, dass du dich so richtig unwohl fühlst? Das habe ich halt immer bei diesen Barbed Wire Matches, wenn dann irgendwie so jemand, es gibt ja auch
Das gehört
dieses,
dazu.
Das muss so sein.
Ja, natürlich. Ja. Wenn du da nicht, dann bist du ein kalter, toter Mensch, wenn dich
das nicht zusammenzucken ließe. Ja gut, aber das ist dann ja auch so nach dem Motto, okay, das ist für mich das Feeling, aber wenn ich dieses Gefühl habe, denke ich so, okay, ich will das jetzt auch eigentlich nicht sehen. Also das gefällt mir dann auch nicht.
Es gibt tatsächlich verdammt gute Barbwire-Matches.
Es kommt darauf an, was für ein Barbwire. Es gibt ja verschiedene Arten von Barbwire-Matches, wo halt zum Beispiel um die Ringseile herum Stacheldraht gewickelt wird. Es gibt ja unterschiedliche Arten von Stacheldraht, halt die mit den leichten Spitzen oder die halt echt mit den Klingen. Die mit den Klingen würde ich mir niemals angucken.
Das sind die Razor, Razorblades heißen die
auch. Genau, oder es gibt halt welche, wo halt anstatt Ringseile halt Stacheldraht ist. Wenn es dieses, Anführungszeichen, leichte Stacheldraht ist, gucke ich mir das halt schon mal gerne an, wenn es halt als Element auch eingebaut wird, das Match daraus besteht, wegen, ah scheiße, wen wirfst du da rein und nicht von wegen, okay, wir prügeln uns die ganze Zeit nur in den Ringseilen, dann ist das halt übertrieben, es muss halt schon vernünftig eingesetzt werden. Es gibt halt dann einfach Gore-Feste, wo die halt einfach nach 2 Minuten direkt in die Ringseile springen, dann noch am besten rausreißen, dann den anderen noch im Kopf wickeln und so, das ist dann halt zu viel. Aber wenn es halt als Element genommen wird, kann das sehr unterhaltsam sein.
Also ich weil wir gerade schon beim Thema Barbed Wire sind, ne? Also das beste Barbed Wire Match, was ich in meinem Leben gesehen habe und was auch ein Kampf ist, wenn du dir den anschaust, du sitzt davor und bist komplett gebannt, das ist für mich Yoshito Sasaki gegen Masada war das damals. Unfassbares Match, damals noch bei der WXW, wo man auch zuerst gedacht hat, ja, ob das jetzt was wird und so, und die beiden haben da, das ist so ein körperliches Match und die erzählen so eine geile Geschichte, das gibt's halt gar nicht. Das ist halt immer der feine Unterschied, ob du halt innerhalb der Gewalt eine Geschichte vermagst noch zu erzählen oder ob es einfach nur die Gewalt ob der Gewalt willen ist. Da kommen wir auch gleich noch drauf zu sprechen. Das ist jetzt zum Beispiel das, weshalb mir, glaube ich, zum Beispiel auch sowas wie das Tournament of Death, wenn ich das jetzt anschaue, so auf Tape, gibt mir das halt gar nichts, weil es einfach nur Anführungsstrichen sinnlose Gewalt ist, außer halt in wenigen Ausnahmen, wo das dann wirklich funktioniert. Nichtsdestotrotz, um mal so diesen geschichtlichen Bogen so ein bisschen noch rüber zu spannen, damit wir das ja auch abgehakt kriegen, man hat halt eben diese klare Entwicklung gehabt. Du hast halt eben dann in Japan diese Szene gehabt, du hast in den USA eine langsam aufkommende Szene gehabt und dann eben hat man Anfang der 90er gemerkt, dass auch gerade in den USA dieser Markt da ist und daraus hat sich dann eben das entwickelt, dass langsam diese ECW-Geschichte aufkam, ne? Also 1992 hat Todd Gordon, den kennt man ja hinter als Besitzer von ECW, hat Tri-State Wrestling geholt, gekauft, akquiriert, hat dann Eastern Championship Wrestling gegründet. Es gab ein Zerwürfnis mit der NWA, daraufhin wurde halt eben die Ja, wurde halt eben das Band gelockert, sagen wir es mal so. Paul Heyman ist bei Eastern Championship Wrestling mit eingestiegen, hat Eddie Gilbert als Booker abgelöst. Und 1994 gab es halt dann eben diesen Moment, wo Shane Douglas den NWA-Title, damals glaube ich gegen Too Cold Scorpio, gewinnt und dann den Gürtel wegwirft, voller Verachtung. Und die Tradition eines, also den NWA-Belt, ne, die Tradition eines Ric Flairs und Ricky Steamboats, wie sie nicht alle heißen, wirklich in den Dreck schmeißt. Also sprich eine Tradition von 40, 50, 60 Jahren, sich von der NWA abnabelt, was ja damals wirklich ein großer Verbund von Ligen gewesen ist, und dann eben Extreme Championship Wrestling ausruft. Und das war die Begründung dieser Bewegung. Und das darf man halt gar nicht unterschätzen. Diese Bewegung war halt damals da und das wollten die Menschen, wollten diese Sensation haben. Und entsprechend war ECW halt eben. Ja, das war was Besonderes. Du hattest eine bestimmte Art von Gefolgschaft, von Fans. Du hast eine bestimmte Art von Wrestlern gehabt, die sich da auch. Du hast so eine Mischung aus Kreativität gehabt, dann die Gewalt und dann aber auch der Wille der Wrestler, die da wirklich ihren Körper und ihr Leben teilweise aufs Spiel gesetzt haben. Und das hat dann eben zu so einer Kultfollowerschaft geführt. Das muss man an sich auch mal ganz klar so sagen, ne? Und das führt dann eben auch dazu, dass ECW größer geworden ist, als man vielleicht damals vermutet hätte. Also ich kann mich halt noch genau daran erinnern, um wieder so ein bisschen persönliche Note hier reinzubringen, als ich irgendwann so um 2000, glaube ich, müsste das gewesen sein, oder 99, habe ich mir das erste Mal von Tape Trader ECW Barely Legal 1997 geholt. Und das war der erste Pay-Per-View damals und ich war komplett geflasht, weil ich sowas noch nie gesehen hatte. Ja, also es war komplett anders, es war rau, das war brutal, das war aber auch athletisch und gleich der erste Kampf, da habe ich dann irgendwie die Eliminators gegen die Dudley Boys gesehen, habe da gesessen so, what the fuck, und ich gucke mir hier noch die scheiß Legion of Doom an oder sowas. Das war unfassbar damals. David, du hast doch die ECW auch so ein bisschen verfolgt. Wie war das für dich, als du die das erste Mal gesehen hast?
Okay, das mag jetzt doof klingen, aber ich habe einfach nur gedacht, geil. Also da war ich aber auch genau im richtigen Alter. So halt später Teenie, so irgendwie 16 oder so. Und dann stehst du halt schon mal auf Sachen, die halt extremer sind und halt gegen Konventionen ja, verstoßen und Co. Und da hat ECW halt mich komplett halt abgeholt, weil es einfach, du hast da eingeschaltet und du hast halt einfach diesen Mega-Kontrast gehabt. Vorher hast, wie du halt sagst, so Legion of Doom und Co. Vorher hast du halt bei der WWE immer diese Comic-Charaktere gehabt, was halt so langsam dann ja rüberging zu ernsthaften, aber selbst da gab es in der Zeit ja noch diese Comic-Sachen. Und dann schaltest du darüber und dann hast du bei ECW plötzlich dann echt, ja, darf man halt auch nicht unterschätzen, Titten gehabt. Dann halt Blut, dann halt auch Matches, die ganz anders abliefen. Auch, ja, wie soll man sagen, wenn Rob Van Dam halt rausgesprungen ist über das Seil mitten in die Crowd rein. Allein, dass man in die Crowd reinspringt, das ist ja ein Novum gewesen. Das war ja bei der WWE nicht. Und dann halt auch zusätzlich noch diese Crowd drumherum. Das war ja halt, waren halt alles, sagen wir mal, 90% davon waren halt Männer zwischen 17 und 22, würde ich sagen. Und die sind ja mitgegangen, wie sonst was. Und das ist dann halt ganz anders gewesen, viel atmosphärischer. Und du hattest halt den lustigen Effekt, dadurch, dass halt auch die Crowd so klein war. Und du halt wusstest, okay, WWE, also beziehungsweise WWF damals, kennt jeder und WCW auch, dass du dich auch ein bisschen, ja, elitär fühltest, als du das gesehen hast. Weil ich fand halt schon, dass du halt irgendwie dir vorkamst, wegen so, ey, ich guck da gerade was eigentlich nicht so viele kennen. Und das ist total anders und die würden sich alle aufregen darüber.
Ja, das ist halt dieses Outsider-Gefühl, würde ich das jetzt einfach mal nennen, ne? Also du bist einer von wenigen, die kennen das so in dem Sinne. Und du hast gerade gesagt, du bist anders, du bist nicht der Mainstream. Und das ist ja genau das, was irgendwie jeder Wrestling-Fan auch irgendwie so ein bisschen sein will, ne? Also man ist halt dann irgendwie speziell und Teil auch dieser Gruppe. Also ich habe auch immer das Gefühl gehabt, so, wenn du das gesehen hast, ich wollte ja noch immer mehr davon sehen. Also auch als dann, ja, also, ich weiß noch, als ich das erstmal dann auch irgendwie Mike Awesome oder Masato Tanaka oder solche Sachen gesehen habe, das schaust du dir halt an und bist einfach komplett geflasht. Dann siehst du jemanden wie einen Raven, der halt auf der einen Seite ein guter Wrestler ist und dann aber auch es schafft, halt diesen Charakter so zu transportieren. Das finde ich, hat ECW halt damals auch sehr gut gemacht. Das ist
Ja, oder selbst so ein Sandman. Also,
Sandman, ja klar.
man muss halt wirklich auch sagen, ECW hat ja mit Absicht ja auch gegen diese Konvention verstoßen, beispielsweise, dass der einfach im Ring sich eine Kippe angemacht hat.
Ja,
Wo
und
du
Bier
einfach nur
getrunken hat.
dachtest, so, ach du Scheiße, genau, ein Bier getrunken, und du dachtest einfach nur, ach du Scheiße, wie scheißegal ist denen das alle? Und natürlich von nach außen hin wirkte das so. Und dann diese Matches, wie intensiv die dann zeitgleich waren, das war halt alles, So, ja, als Kerl denkst du halt da wirklich so, ja, das ist es, weißt du, das ist cool. Das hat halt eigentlich alles, was du halt in dem Alter auch als cool findest. Und diese Atmo war halt einfach auch komplett, diese Anti-Haltung von wegen so, ja, fuck you, auch, dass sie sowas gesagt haben, allein die Wortwahl. Und dann halt auch Richtung Konkurrenz, weißt du, wir sind anders als ihr, scheiß drauf, wir sind halt besser, meinetwegen auch, und sonst was. Und dieses Rebellische, das spricht ja irgendwie fast jeden irgendwo an.
Absolut. Ja, und auch da möchte ich vielleicht auch gerade mal, auch wenn es nicht zum Thema Hardcore passt, auch die Musik da nochmal ganz kurz ansprechen. Weißt du, in der Zeit hast du dann bei WWE halt wirklich teilweise, klar, es war auch, also ich würde einfach mal sagen, so WWE und WCW, das war damals Pop und ECW war damals Metal. So, und dazu, das haben aber auch die Charaktere halt dann irgendwie so verkörpert. Weißt du, wenn dann ein Sandman zu Metallica reingekommen ist, zu dieser Musik, und die ganze Crowd hat mitgesungen irgendwie, das war halt geil. Oder auch als ein Tommy Dreamer zu Walk reingekommen ist, hast du da gesessen und hast gesagt, so, alter Schwede, was ist denn das bitte schön für ein geiler Moment? Ich weiß, dass ich damals, also ich war dann auch jemand, der dann wirklich sehr viel Inspiration für seinen Musikgeschmack aus dem Wrestling gezogen hat, der einmal dann gedacht hat, so, hey, fuck, was ist denn das, was der Sandman da reinkommt? Oder Tommy Dreamer oder sonst irgendwas. Und da hast du dann auf einmal hast du dann die ganzen Rockbands und Metalbands da entdeckt. Ne? Auch das passt dann dazu, dass es halt eben nicht Establishment gewesen ist, sondern dass das eben Outsider und Rebellen gewesen sind. Und ECW war da halt eben was ganz Besonderes, die auch ganz bewusst einfach jede Grenze überschritten haben. Ne? Wir haben da beim Love, Sex and Wrestling Podcast drüber gesprochen. Die hatten sexuelle Themen drin, die hatten die Gewalt drin. Also muss man auch ganz klar sagen, manchmal auch über den guten Geschmack hinaus. Also zum Beispiel gerade, wenn ich damals schon nicht mochte, war zum Beispiel New Jack, der für mich in dieselbe Kategorie fällt wie ein Abdullah the Butcher. Also wrestlerisch, aber halt eben Hauptsache möglichst gewalttätig. Also ich fand New Jack fand ich nie gut. Aber dessen Charakter zum Beispiel hat mir auch immer damit unterstrichen, dass die ganze Zeit seine Musik während der Matches durchlief. Also auch so ganz kreativ. Das fand ich auch. Mir ging es damals auf den Sack, muss ich mal dazu sagen. Was bei dir? Hast du New Jack, fandst du diese Inszenierung gut?
Ich sag mal so, es war halt was anderes. Und ich glaube, bei ECW ging es halt bei allem darum, wegen so, ja, fuck off, wir machen das Gegenteil von dem, was der Mainstream kennt und auch erwartet. Beispielsweise, ja, wie soll man sagen, wenn man jetzt irgendwo zu Besuch ist oder man geht in ein schickes Restaurant essen. Die Masse würde erwarten, von wegen so, ja, komm, jetzt kommst du mit Krawatte, schick, setz dich gerade hin, ne, Ellbogen nicht auf den Tisch, na, na, na. Und die ECW wäre dann halt der Typ gewesen, der reinkommt in T-Shirt, sich erstmal eine Kippe anmacht und dann die Beine auf den Tisch legt und du einfach nur daneben sitzt und denkst, boah, cool. Weil das halt einfach so, ja, so schockierend zeitgleich ist, aber zeitgleich auch irgendwo, ja, diese Scheiß-Drauf-Einstellung, das hat auch was. Genauso wie halt hier, dass die Musik halt weiterläuft und so, das ist einfach komplett mit den Konventionen einfach, ja, stoßen. So, die brauchst du einfach nicht. Du hast halt gesehen bei ECW, wenn du es eingeschaltet hast, oder geschaut hast, also via Internet oder sonst was, da war es halt immer so, ja, du wusstest nicht hundertprozentig, was dich erwartet, weil alles immer anders sein kann und du einfach genau wusstest, die machen ja eh, was sie wollen. Also dieser Gedankengang, ich glaube, das ist ganz wichtig, auch bei den Hardcore-Matches, das war ja ein himmelweiter Unterschied zu WWF auch später, wo die dann angefangen haben, ein bisschen Hardcore einzunehmen. Das war einfach was ganz anderes. Und dann hast du ein Match gehabt, wo es halt wirklich blutig war wie sonst was. Beim nächsten Match haben die skurrilsten, gerade Tommy Dreamer konnte das halt super, die skurrilsten Gegenstände einfach im Match eingebaut, wo du einfach dachtest, ach du Scheiße, wie kommst du denn jetzt da drauf? Und dann auch mal lachen musstest und dann einfach nur zeitgleich dachtest, nee. Die gingen ja auch teilweise ins Publikum und haben ja Gegenstände vom Publikum erhalten.
Das wollte ich auch
Genau.
gerade sagen, da wurde ja
Fans bring the weapons matches und
genau
so.
extrem oft dass Fans ja die Waffen mitgebracht haben. Das gab es dann ja auch, also war ja auch dann auch sehr, sehr beliebt.
Ich glaube, das Highlight war ja, wo er einmal eine Beinprothese bekommen hat von einem Zuschauer. Und
Stimmt.
dann damit zugeschlagen hat und einmal mit einem Super Nintendo auch. Also da
Ja.
gab es halt total bescheuerte Sachen, aber dieses Hardcore, das ging dann halt richtig bei ECW komplett durch die Bank von den Wrestlern, von der Art der Ausstrahlung oder Inszenierung, als auch dem Publikum. Und ja, so wurde halt Hardcore eigentlich auch in Amerika erst groß. Man muss ja auch ehrlich sagen, das war ja die Lücke schlechthin. WWF und WCW, die hatten auch jetzt nicht Programm für Kleinkinder, die sind ja immer weiter zu Erwachsenen umgezwitscht, aber die haben halt schon gemerkt, warte mal, irgendwas machen die anders und die Leute haben es ja teilweise schon in den Shows von WCW und WWF, halt haben die ECW geschändet. wo du dann dachtest, okay, irgendwas passiert und warum? Und dann haben sie halt drüber geschaut und dann haben sie halt auch gemerkt, erstmal war da verdammt viel Talent dabei, aber auch halt Kreativität. Und diese Kreativität haben sie dann übernommen, was Hardcore-Matches zum Beispiel angeht.
Ja, die hatten halt auch einfach gute Wrestler dabei. Also mir war es auch da schon immer wichtig, dass man halt eben dieses Hardcore war das eine, aber du hattest auch immer noch diese Mixtur aus der Gewalt und dem guten Wrestling. Also wenn du dann einen Rob Van Dam gegen den Jerry Lynn gesehen hast, dann hast du zwar da auch mal Blut drin. Also ich erinnere mich da durchaus auch an Kampf, wo dann Jerry Lynn geblutet hat bis zum Ende. Aber das Ding ist halt, es war halt eben trotzdem wrestlerisch auch stark. Und auch ein Sabu, aus heutiger Sicht finde ich Sabu relativ anstrengend zu gucken, weil der halt irgendwie überall ist und ständig fliegt irgendwo ein Stuhl oder er tritt irgendwie nach oder sonst irgendwas, weil er halt so wild war, so in dem Sinne. Aber auch der war ein super, ein solider Wrestler, genauso wie ein Tommy Dreamer oder natürlich ein Terry Funk sowieso und Raven auch. Also man hat es da trotzdem geschafft, nicht nur die Gewalt darzustellen, sondern hat auch durchaus noch so Sachen, ja, vom Storytelling und auch vom Können der Wrestler mit eingeflochten. Und das ist natürlich auch was ein Paul Heyman da eben ausgezeichnet hat. Ich habe gestern noch so ein bisschen in die Doku von Paul Heyman reingeschaut und also mit wem der alles da, der war ja noch jung damals, also er müsste da so Anfang 30 gewesen sein, so Pi mal Daumen, als er da zu ECW dazugestoßen hat. Klar, dann ist er wieder hinterher Mitte 30 und so, aber was der halt eben schon an Wrestling-Erfahrung gehabt hat in diesem jungen Alter, das war halt eben unglaublich. Und der hat es dann geschafft, diese ganzen Elemente zusammenzubringen, also diese ganzen alten, dieses Storytelling aus einer NWA, diese ganz klassischen Fäden, die aber aufgebaut oder aufgebauscht er um aktuelle popkulturelle Themen und dann eben nochmal diesen Tabubruch mit der Gewalt und dann eben Einbindung der Zuschauer und sowas. Das war eben da schon was ganz Besonderes, ne? Und deswegen hat ECW damals, du hast es gerade gesagt, David, eine Lücke geschlossen zwischen WWE und WCW irgendwie, die es halt da nicht gab. Also das war halt bei WWE und WCW war es halt damals dann gerade so Mitte der 90er, war ja dann doch eher die Comic-Charaktere. Wir haben letztes Mal gerade so diese Zeit 94, 95, das war ja auch eine ganz schlimme Zeit als Wrestling-Fan, muss man auch mal ganz klar dazu sagen. Es war so Ausnahmetalente wie einen Bret Hart und Shawn Michaels und Owen Hart und ich weiß nicht, wie sie noch alle heißen, aber du hattest dann eben auch ganz, ganz viel Scheiß.
Ja, was halt auch unglaublich war, fand ich, jetzt gerade in Bezug, du hast ja gerade schon gesagt, dass das, also das war zwar extrem und auch heftig, du hattest zwar auch gutes Wrestling, aber du hattest halt auch Charaktere und halt also richtige Charaktere. Das war jetzt nicht irgendwie Person X und Person Y, die jetzt wieder irgendwie in Stacheldraht springen oder sich irgendwie die Köpfe aufschneiden, sondern du wusstest halt auch immer genau, okay, Sandman ist halt der hat seine Musik, der hat seinen Candlestick und sowas. Du wusstest halt auch immer genau, wer ist jetzt gerade wer. Das waren auch wirklich, also das waren auch immer Namen, fand ich.
Und noch dazu hast du halt auch diverse etablierte Stars gehabt,
Ja,
die dann eben
genau.
rübergegangen sind, um der Liga eine gewisse Legitimation zu geben. Du hast natürlich dann Leute gehabt wie einen, also einen Shane Douglas ist natürlich schon mal der Erste, aber auch Leute wie einen Bam Bam Bigelow sind rübergekommen. Terry Funk natürlich auch. Einen Chris Jericho, der dann eben damals noch jung war, aber trotzdem schon einen Ruf gehabt hat. Generell diese Wrestling-Fraktion, also auch einen Eddie Guerrero, einen Chris Benoit, später dann die Japan-Leute, also Rey Mysterio, Psicosis. Das waren alles durchaus Namen und dass die dann alle da quasi zusammengerührt worden sind und von einem Wrestling-Genie wie Paul Heyman, also ich liebe Paul Heyman, das muss man ganz klar sagen. Also
Ja, pure Liebe.
ich könnte dem, wenn der mir Wrestling-Geschichten erzählt, ich glaube, ich könnte mich da tagelang daneben setzen und der könnte mir alles erzählen. Weil der, glaube ich, glaub, du würdest von niemandem so viel lernen wie von Paul Heyman. Nein, aber das hast du halt auch gemerkt, dass auch diese Liebe und diese Passion von Paul Heyman, die hast du halt da überall gespürt. Und wie gesagt, ich habe gestern noch diese Doku im WWE Network gesehen. Da haben dann die Zuschauer teilweise gerufen, Paulie ist Gott. Ja, also Paul Heyman ist Gott, war so ganz abgedroschen formuliert. Und das zeigt halt einem schon, was für ein Standing der damals gehabt hat in der Zeit, wo die Autoritätspersonen eigentlich bei Wrestling-Ligen noch keine Rolle gespielt haben, zumindest keine große. Da waren schon die Fans da schon sehr smart, in Anführungsstrichen.
Was dann, ganz kurz nochmal zu Paul Heyman, was halt auch schön war, ist, der sah auch so komplett unkonventionell aus. Also das passt halt wieder so nach dem Motto, der Typ, der jetzt mit seinem T-Shirt und der Kippe ins Restaurant kommt, das war ja auch so, du hattest ja trotzdem auch immer irgendwie bei WCW oder sowas, da waren ja auch immer viele Chefs oder jetzt irgendwie so die Hauptperson, immer, das war trotzdem mit Anzug und fein und gut aussehend. Und Paul Heyman hat hier immer seine ranzige Jacke oder sowas, seine komische Cap auf. Und du wusstest, okay, das ist einfach der König gerade.
Ja, Das ist es halt auch gewesen, ne? Und Paul Heyman hat halt auch dann die Beziehung gehabt, dadurch, dass er halt eben da früher bei der WCW in prominenten Positionen gewesen ist und mit vielen talentierten Leuten zusammengearbeitet hat. Der hatte dann auch die Beziehung, dann einfach mal einen Mick Foley rüberzuholen oder dann einen Steve Austin für eine kurze Zeit rüberzuholen, ne? Und dann mit denen Programme zu machen. Also diese Geschichte zum Beispiel, dass man einen Cactus Jack oder einen Mick Foley dann eben zu kompletten Anti-Hardcore-Wrestler macht. Der sagt, hier, ich mach das nicht mehr, ne? Und ihr könnt mich alle am Arsch lecken, ne? Ich bedeute euch doch nichts, und dann seinen Kampfstil so intelligent umstellt, dass er auf einmal nur noch die safesten Sachen überhaupt workt, ne? Und die langweiligsten Matches absichtlich überhaupt irgendwie aufs Parkett legt. Das ist halt schon die ganz große Kunst. Genauso auch, dass ein Paul Heyman eben, auch das ist jetzt nicht unbedingt Hardcore, aber das beschreibt halt eben diese Rebellen. Attitüde, die halt die ECW damals gehabt hat, diese Promos von Steve Austin damals, wo der einfach so komplett vom Leder gezogen hat, ne?
Darf ich kurz was einwerfen?
Werfe ein.
Genau, das ist aber für mich Hardcore. Das dieser Konflikt, den ich halt gern mal habe mit Leuten. Hardcore bedeutet nicht Blut. Und mein ECW bedeutet auch nicht Blut. Die haben zwar viel Brutalität drin gehabt, aber Entschuldigung. Hardcore bedeutet einfach kreativ und mit Konventionen brechen einfach. Und das haben sie gemacht. Ob es jetzt die Promos von Steve Austin zum Beispiel waren, das waren ja Shoot-Dinger und die waren so knallhart und gut, oder das war Mick Foley. Das waren ja nicht Sachen, die halt brutal waren oder blutig, sondern einfach die anders waren, die kreativ waren. Und ich finde halt, ECW war in jeder Hinsicht Hardcore, aber nicht, weil es da Blut gab, sondern einfach, weil die einfach diese nicht so enge Regeln hatten und viel kreativer waren und Co. Und das ist halt, ja, das sollte man halt nie miteinander verwischen, weil oder reduzieren. Ich finde es halt immer fatal, sowohl Matches als auch Companies halt zu reduzieren darauf, ja, die sind Hardcore, weil Blut. Ist aber nicht so, sondern sind Hardcore, weil ganz viele Faktoren, und der Hauptfaktor ist halt, der über allem steht, von wegen, die Möglichkeiten sind viel offener und freier gegeben und dadurch auch halt einfach dieses, ja, wir probieren mal einfach das aus, wir probieren das aus. Und das ist dann halt auch später bei den WWF-Hardcore-Matches ja auch dieses, ey, wir probieren das aus und dann das aus. Und diese Freiheiten, die sorgen halt für Hardcore und nicht zwangsläufig Blut. Blut ist immer ein Element, was halt das unterstreichen kann oder irgendwas ansprechen kann oder verstärken kann. Aber die Kreativität, das ist Hardcore. Und das kann man halt auch nicht einfach, weil eine Kreativität gehört einfach nicht zu einer Norm. Und eine Norm ist nicht Hardcore, sondern langweilig. Und Hardcore ist einfach, das ist frei, ich überrasche euch und du weißt nicht hundertprozentig, was passiert da, auch wenn es komplett gegen die Norm stößt.
Deswegen finde ich auch, passt dieser Name extrem da so schön rein, weil das war halt alles irgendwie wirklich so ins Extreme getrieben. Dieses komplette Ausprobieren. Und ich fand auch die Fans waren ja auch Hardcore, sage ich jetzt mal. Die waren ja auch gut dabei, die haben ja auch immer Reaktionen gezogen, also, ich meine, was da auch teilweise für ein Hass war gegen Leute und sowas, also, das war ja auch so.
Oder denk an die Stuhlszene, wo die rufen, ey, werf mal einen Stuhl in den Ring.
Also deswegen, also, das war halt auch so schön, wie du auch mit den Fans spielen konntest, du konntest die Fans da so perfekt einbinden, weißt du, klar, das lag ja auch an der Gruppe, die du gesagt hast, das waren halt diese ab 17 Jahre alt, so diese jungen Erwachsenen, halt großteils Männer natürlich, die richtig Bock hatten, und die haben da auch wirklich sehr, sehr viel zur Stimmung beigetragen. Also ich fand das einfach, wir haben ja schon tausendmal darüber geredet, dass halt auch eine Crowd Matches ausmacht. Und jetzt gerade irgendwie ECW hatte auch extrem gute Crowds.
Absolut. Wie hast du denn das eigentlich aufgenommen? Weil du hast ja das quasi dann quasi 10 Jahre zu spät erst mitbekommen. Hat das dann noch so auf dich gewirkt, oder wie war das?
Also ist die Sache, also, weil das war dann ja, also ich glaube, das war dann ja das, da müssen mir jetzt auch die Sprünge helfen, dass Rob Van Dam gegen John Cena, das
One
war
Night
schon
Stand.
Das
ECW One Night Stand, das war aber die WWE
ECW. Das war aber die WWE ECW, genau. Weil das war nämlich das, was ich wahrgenommen habe, aber das ist aber auch noch so ein Moment, der steht auch noch sehr krass da heutzutage, finde
ich. Also One Night Stand gehört noch dazu, würde ich sagen, weil die Matches waren schon Hardcore, und die Crowd war auch eine ECW.
Also weil die Stimmung
die bei... Die ersten zwei ja, One Night Stands gehören dazu, ja.
Also weil die Stimmung bei One Night Stand, das ist jetzt so das allererste oder das Paradebeispiel, was ich wahrgenommen habe. Ich meine, heutzutage hast du ja schon Anti-Cena-Crowds, aber ich meine, das ist auch so schön, dieses Cena wirft sein T-Shirt dahin und es wird einfach zurückgeworfen, die Leute rotzen da rein und werfen es zurück, also...
Und zeigen den Mittelfinger.
Das ist dann auch wirklich so dieses, das waren diese Chants, dieses Fuck you, oder wir hassen dich und, also...
Und Cena schluckt, Entschuldigung.
Also das fand ich auch extrem gut, und das war auch, das hatte immer so ein bisschen Hausschau-Charakter. Das war alles so ein bisschen kleiner, ein bisschen enger, mit diesem Balkon oben und sowas. Das hatte auch so eine ganz andere Atmosphäre, fand ich. Und das immer gemerkt, so, das ist so der verruchte Keller. Also,
Aber können wir uns
da
darauf einigen,
passiert's.
dass wir alle, glaube ich, damals, also ich auch, obwohl ich ECW kannte, dann war halt ein bisschen Break, weil dann kam ja ECW zu WWE und dann hat man das irgendwie vergessen und dann plötzlich kam One Night Stand und das hat mir quasi so in die Eier getreten, wo ich einfach nur mit offenem Mund da saß, so, Scheiße, ist das geil, ey.
Ja.
Also schon am ersten Moment, wo einfach diese Crowd abgegangen ist und auch wo bei dem einen One Night Stand, wo dann Sandman rauskam. Hoch, böse. Ja, oder ging es euch nicht so?
Ja, na klar. Ich meine, diese Publikumsreaktion und auch diese Atmosphäre, also da hat es WWE wirklich auch damals dann noch geschafft, diese Stimmung dann nochmal zu, ja, wieder zu erschaffen irgendwie. Das haben sie dann ja hinterher ein bisschen zu Tode geritten, muss man leider sagen. Aber bei den ersten beiden One-Night-Stands hat es halt richtig Spaß gemacht und da hast du halt Gänsehaut gehabt und da hat man auch den, ja, die ECW wirklich getroffen, sagen wir es mal so. Und dann war es halt eben wie die alte Atmosphäre und das war richtig geil einfach. Das hat riesig Spaß gemacht.
Apropos, wo du es gerade sagst, eigentlich ist die ECW ein Paradebeispiel dafür, als sie zur WWE kam, was dann falsch lief im Grunde genommen. Oder was halt das Problem auch vielleicht heutzutage bei Hardcore-Matches ist. Weil ECW hat ja funktioniert, weil es halt anders war und so weiter. Die ersten Jahre wurde es ja auch irgendwie so verpackt mit dem One Night Stand. Dann wurde es ja zur Weekly Show. Und dann gab es im Grunde genommen eine Light-Version von Hardcore,
Ja.
die halt gar nicht mehr Hardcore war, sondern die war halt. Wie soll man sagen, das ist dann so, als wenn dein Vater jetzt plötzlich sich ein Metallica-Shirt anzieht und versucht, einen auf Rocker zu machen, wo du einfach denkst, nee, lass lieber.
Es
Und
wirkt halt dann wie eine Kopie einfach, ne?
genau, es wirkt halt
So
wie,
möchte gern.
genau, möchte gern, aber bloß trotzdem sich an alle Regeln halten, die
Und
man
halt
ja
auch
vorher
alle abholen
kennt.
irgendwie, weißt? Also so Mainstream, wie es halt noch dann geht irgendwie.
Ja, es wirkt halt so gezwungen und Co. Und das ist bei den heutigen Hardcore-Matches halt auch. Das ist so. Ja, wir nennen es zwar Hardcore, aber jeder normale Wrestling-Fan denkt sich einfach nur, wenn er vor dem Fernseher sitzt, nee, das ist nicht Hardcore, das ist einfach nur ein Match, wo ihr eure zwei Kendo-Sticks einbaut und einmal noch einen Tisch, den ihr eh in jedem zweiten Match einbaut. Und das war's.
Wobei man
Das
halt
ist.
sagen muss, dass, nee, aber man muss ja ganz klar sagen, dass WWE den Begriff Hardcore aus seinem Repertoire gestrichen hat, komplett. Es gibt
Ja, aber
keine
extrem, dann
Hardcore-Matches mehr.
sagen
Nur
wir
noch
extrem.
Extreme. Genau, es gibt nur
Extrem.
noch Extreme Rules, aber das ist halt was, wo man, was halt eben kinderfreundlicher klingt, weißt du, Mainstream-freundlicher als extrem kann ja auch sonst irgendwas sein, weißt du, extrem kann auch, extrem Sport ist was Cooles oder sonst irgendwas, ne, und Extreme Rules kann halt auch irgendwas Cooles sein, aber ist halt trotzdem noch angemessen, sagen wir es mal so.
Richtig, aber das Problem ist dann der. Man, die Kiddies, von denen sprechen wir ja gar nicht. Die nehmen das ja auf, die feiern das ab, alles gut. Aber die erwachsenen Fans, die gucken das ja nicht erst seit heute. Und die können halt mit Extreme Rules verbinden sie halt auch andere Extreme Rules Pay-Per-Views, die sie vorher gesehen haben. Wo es dann doch eine Ecke anders auch zuging, wo es halt auch um Hardcore ging. Quasi.
Ja.
Und deswegen, aktuell, sobald irgendwie ein Match ist und dann kommen die in der Promo so unter Extreme Rules. Und du merkst schon bei der Crowd keine Reaktion. Und früher, wow, geil, endlich, ne? Weißt du, haben wir lange nicht mehr gehabt. Weil du halt wusstest, jetzt passiert was ganz anderes. Und heute weißt du einfach, es ist eigentlich fast ein normales Match. Und jetzt nicht wegen dem Blut oder so weiter. Wegen Blut kommen wir bestimmt nachher nochmal drauf, wie wichtig das ist oder so. Aber einfach, weil es eben diese Kreativität fehlt der WWE komplett bei diesen Matches. Es sei denn, du hast dann natürlich ein Asylum-Match, wo du halt sagst, wir machen irgendwas, was gar nicht funktioniert. Aber selbst das war ja halt auch immer innerhalb des Rings. Einfach immer dieses bloß das am besten präsentieren und nicht das Risiko eingehen, dass halt die Crowd buht, weil man halt Backstage oder ganz woanders ist.
Das ist halt das Problem. Es ist nochmal vielleicht dieses Asylum-Match. Also ja, ich fand es halt schon, also ich mochte es ja, aber ja, also wenn man es jetzt vielleicht nochmal guckt, dann kann man auch vielleicht sagen, ja, okay, ist ja auch egal. Ja, man muss sich auch
Sprechen wir
einfach mal
nicht
selber
drüber.
keine Fehler eingestehen, ne? Und das Gleiche war ja auch bei diesem Elimination Chamber, also bei diesem ECW Elimination Chamber, wo die dann
Ja.
gesagt haben, ja gut, ja, das ist jetzt Elimination Chamber. Ja, warte mal, wir sind ja ECW. Was machen wir? Gebt ihnen Waffen. Okay. Und auch so, ja, das war dann auch so eher zweckmäßig. Und dann war das
Ja,
Match noch
das war ja
irgendwie
auch so
komisch
ein.
aufgebaut. CM Punk als erster rausgeflogen, sowieso immer schlechte Entscheidung.
Ja, das war ja damals auch der Punkt, wo es ja auch den Bruch zwischen WWE und Paul Heyman
Ja,
gab. Paul
genau.
Heyman war ja damals noch für das Booking mitverantwortlich und Paul Heyman hat ja gesagt, er will dass CM Punk Champion wird.
Und ich liebe Paul Heyman einfach, ne?
Ja, er hat halt das Talent auch in Punk gesehen. Und ich hätte es auch okay gefunden in dem Moment. Aber da hat er dann Vince McMahon gesagt, so nö. Ja, und ich weiß gar nicht, am Ende ist es halt dann Bobby Lashley geworden. Bobby Lashley ist es geworden und CM Punk ist halt als erster rausgeflogen, was dann quasi die ultimative Ohrfeige eigentlich für Paul Heyman gewesen ist. So, ja, und dann war er raus. Also dann ist Paul Heyman erstmal gegangen und hat gesagt, ich habe keinen Bock mehr auf den Laden hier, wenn ich will hier meine Vision nochmal umsetzen oder so. Das hat halt nicht funktioniert und dann war er eben sehr konsequent und war halt dann eben erstmal raus und ist ja dann eigentlich erst wieder in der späteren Rolle mit Brock Lesnar dann.
Ist aber auch geil dann zu sehen, dass in CM Punk einer der größten Wrestler war, die WWE jemals hatte dann später, ne? So nach dem Motto, ja. Ich hab's euch ja gesagt.
Gut, ich meine, ich glaube, in jeder Karriere eines Wrestlers hast du irgendwo Momente, wo man sagen kann, so, ja, okay, das hätte man anders machen können. Und ich finde das immer so schwierig, so im Nachhinein zu sagen, ja, hätte man damals, ich glaube gar nicht, dass das so viel gemacht hätte.
Nein, aber ich meine so nach dem Motto, dass Paul Heyman gesagt hat, okay, das ist ein krasser Typ.
Ja, aber das hat, glaube ich, auch, das haben viele so gesehen. Also ich habe auch damals schon gesehen, so, okay, CM Punk ist irgendwas Besonderes. Und ich glaube auch, McMahon hat das gesehen, dass er was Besonderes ist, wollte sich aber vielleicht erst ein bisschen später eingestehen, so in dem Sinne.
Ah, ich liebe CM Punk. Okay.
Und jetzt also CM Punk ist schlechtes Match. Noch ein schönes Beispiel dafür, was Gewalt angeht, dass es halt nicht immer notwendig ist. Zum Beispiel jetzt die Fehde mit Cena. Die war intensiv, die war auch irgendwo gewaltvoll und so, aber da brauchtest du halt zum Beispiel kein Blut. Und wie soll man halt sagen, generell ist es halt so, was Gewalt angeht, gibt halt auch immer Wrestler, die brauchen das zwangsläufig, damit das halt auch beeindruckend ist, oder brauchen halt die heftigen Spots, sagen wir zum Beispiel Jeff Hardy. Jeff Hardy würdest du ohne die krassen Leiterspots und durch den Tisch und wo du einfach denkst, ach du Scheiße, der tut sich sonst was weh, würde, glaube ich, nicht so funktionieren, auch wenn ich den echt mag. Ich super gerne gucke und so weiter. Und andere Wrestler brauchen das halt gar nicht. Und generell, was halt so zum Beispiel Gewalt angeht.
Aber ganz kurz einmal dazu, ganz kurz. Sind wir mal ehrlich, jetzt am Wochenende Extreme Rules. Wir sind doch alle bestimmt gespannt irgendwie, kommt jetzt die Swanton Bomb vom Steel Cage oder sowas? Also, das ist eigentlich so ein Spot, mit dem du schon fest rechnest, oder?
Klar, wie David gerade gesagt hat, ne? Also bei dem Jeff Hardy hat halt eben seine Wrestling-Karriere darauf aufgebaut, dass er kranke Sachen macht, und wenn der halt dann eben nicht delivert, ist es halt eigentlich eine Enttäuschung, und deswegen, klar, rechnet man damit irgendwas in dieser Richtung. Ja, und also extrem kann halt vieles sein, ne? Also wir haben gerade schon drüber gesprochen, es gibt dann diverse Stipulations, die das irgendwie unterstreichen können, es gibt dann eben gewisse Utensilien, die zum Einsatz gebracht werden können. Ne? Also da spielt vieles mit rein, und vielleicht gehen wir da mal nochmal so ein bisschen in die WWE-Historie zurück und auch die Entwicklung, die WWE damals zur Attitude-Zeit gemacht haben. Ne? Also man hat ja dann schon den ECW-Einfluss auch gespürt, und das hat sich ja dann auch in einem ganz klaren Wandel des WWE-Produkts und auch des WCW-Produkts damals geäußert. Und David hat ja gerade schon Bret Hart gegen Steve Austin von WrestleMania 13 angesprochen, was auch nicht nur wegen dem Blut, aber halt auch wegen des Blutes eines der härtesten und brutalsten Matches aller Zeiten gewesen ist. Ne? Und weiter ging es dann auch mit Sachen wie dem, also für mich der persönliche Höhepunkt war sicherlich der King of the Ring 98 Undertaker gegen Mankind. Ja, also David, wie hast du das damals wahrgenommen?
Ich bin fast gestorben. Also ich hab's auch. Ich muss zugeben, ich hab's vor dem Fernseher nicht gefeiert, als Big Foley durch den Tisch geflogen ist, sondern ich saß halt wirklich da, ach du Scheiße, hoffentlich geht's dem gut. Mhm. Und dann erstmal diesen Mitfühlen, dann alles ihm gut ging, dann anschließend nur so, ja, so kam dieser Druck weg, dann das Adrenalin, dann so, wow, das war echt cool. Ich meine, mehr Hardcore geht's eigentlich nicht mehr als das Match, wobei das ja halt auch teilweise nicht geplant war. Der Wurf durch den Tisch, der war geplant, aber eigentlich der zweite Bump, der war ja fast noch mieser.
Genau, durch den Käfig, wo der Käfig gebrochen ist und Foley vor allem hinterher noch der Stuhl ins Gesicht gefallen ist.
Ja, und der Zahn dann in der Nase hing. Das war echt übel. Also, wenn du halt sagst, brutalsten Matches, nicht Hardcore-Matches, sondern die brutalsten, das gehört auf jeden Fall in die Top 2. Meiner Meinung nach direkt hinter, weniger spektakulär, aber eigentlich noch das Brutalste, was ich je gesehen habe in der WWE, ist halt so Rock gegen Mankind.
Aber da war ja auch vieles nicht geplant. Also dass da The Rock den Arm Mankind da 17 Mal mit dem, 23 Mal mit dem Stuhl niederschlägt, das war ja auch nicht so gedacht. Und dann halt eben diese Unprotected Chair Shots, das war dann eben auch schon sehr hart an der Grenze.
Das war vor allem das erste Mal, wo ich in meinem Leben dachte beim Wrestling-Match, Hör auf, bitte, stopp,
Ja.
bitte aufhören.
Ja.
Da haben sie auch anschließend nie mehr gemacht, auch nicht mehr im Ansatz. Sie haben das selber gemerkt, okay, wir sind da echt gerade zu weit gegangen.
Ja,
Kai, du ganz wolltest kurz, was ja. sagen? Um mich mal kurz komplett zu disqualifizieren für alles und für alle weiteren Podcasts. ich habe das Match zwischen Mankind und Undertaker noch nie gesehen, ne? Und
echt nicht?
Das werde ich heute nachholen.
Mach's gut, Kai. Mach schön
mit ja, dir. Aber also wirklich, du meldest dich hier für einen Gewalt-Podcast,
nee, deswegen,
und hast also nie Undertaker gegen Mankind
gesehen. Kennt ihr das, wenn Sachen immer so krass geredet werden, dass ihr Angst habt, das zu gucken? Weil das so in eurer
Ja, okay.
Fantasie so das Heftigste ist der Welt. Und dann fliegt Mankind so 17 Kilometer durch den Tisch durch und sowas.
Ja, und ich sag mal so, das Match ist nicht das Beste der Welt, wrestlerisch, was aber auch logisch ist, nach dem Bums kannst du dich eigentlich kaum noch bewegen.
Also ich frage mich halt, ja. lebt das Match nur von den zwei Spots? Also jetzt mal ganz
ja,
sachlich
von,
gefragt.
Ja, von zwei, drei Spots. Es gibt dann halt noch einen Spot im Ring selber. Beim Finish.
Ja.
Das ist auch noch böse. Aber ja, das Ding lebt wirklich, es zieht sich eigentlich wie Kaugummi, aber das ist einfach dieses What the fuck auch zum Beispiel, also Mankind fliegt halt durch den Tisch und dann kommt erstmal die Trage und dann, das dauert Minuten, wirklich Minuten. Undertaker guckt runter, geht langsam vom Käfig runter, dann überall Sanitäter und so. Aber da muss man sich halt wirklich auch zurückversetzen, wenn du das live gesehen hast.
Das würde ich nämlich gerade fragen, muss
das
man das live
100%ig
sehen? Also, weil jetzt weißt du ja, was passiert, aber ich glaube, wenn du das live siehst, da geht dir aber der Stift.
Richtig, ja. Da hängst du da wirklich so und du fieberst mit und auch wenn du weißt, es ist gespielt, in dem Moment einfach sagt dein Gehirn dir, egal wie viel gescriptet ist oder sonst was, der ist gerade durch den Tisch geknallt, ohne irgendeine Matte drunter
aus
oder sonst
mehreren
was.
Metern.
Genau.
Ja.
Und der hat sich richtig wehgetan. Und als er dann aufsteht von der Trage, ne, da bin ich sogar damals hochgesprungen, so von wegen, ach du Scheiße, ja, geil, geil, was für ein Typ. Einfach nicht von wegen so ein Superman, sondern du wusstest, ey, der hat wahrscheinlich Schmerzen wie sonst was, aber der will weitermachen. Und das war hardcorer als sonst irgendwas, wenn es dieses Adjektiv überhaupt gibt.
Ja. Also ich will da, also weil wir gerade schon so über den Live-Eindruck und sowas reden, ich finde auch, dass der Live-Eindruck gerade bei der Darstellung von Gewalt und dieser extremen Gewalt unterscheidet sich ganz deutlich von dem, was man halt eben am Fernseher sieht und speziell auch von dieser Deathmatch-Thematik. Also zum Beispiel, ich war ja damals, ich habe schon gewusst zum Beispiel, dass es die WXW hier in Oberhausen gibt, ich bin aber bewusst dann auch irgendwie so 2004, 2005 und so nicht hingegangen, weil ich diese Deathmatch Geschichten nicht mochte. Also ich habe einfach gedacht so, nee, ich will Wrestling sehen und ich will nicht unbedingt sehen, wie sich Leute mit Stacheldraht und Leuchtstoffröhren und sonst irgendwas behaken, weil, man muss ja ganz klar sagen, wir haben es gerade schon erwähnt, also da sind dann auch manche Sachen gewesen, die halt einfach das Gute zu viel waren. Also egal, ob jetzt bei, ob das in Japan gewesen ist, aber auch bei der WXW. Also ich weiß, dass diese, wie ist es nochmal, es gab ja diese, Matches mit Spritzen teilweise und Glas und Backstein und ich weiß nicht
was. Oh, warte, das war mir halt ganz kurz, kennt ihr noch, war das nicht auch irgendwo, irgendwas amerikanisch, auch eine größere Liga? Es gab doch auch dieses Match, wo du irgendwie deine Hände oder sowas oder so Handschuhe in Honig gepackt hast und dann in so Glasscherben gefasst hast und dich dann damit geschlagen hast, kennt ihr das?
Die gibt's auch.
Das waren aber, das waren doch bei ECW oder nicht, waren nur die beiden Brüder.
Das waren die beiden Rottens, genau.
Ja, die sich ja dermaßen in die Fresse gehauen haben, dass die eigentlich danach nur noch im Krankenhaus liegen konnten.
So, genau, was ja. Da los war, ne?
Ja, nee, das ist klar, das gehört halt eben auch dazu. Und das sind halt eben die Auswüchse. Und ich habe den Namen gesucht damals, wie das damals hieß zwischen Thumbtack Jack und, na, wie hieß er? Jetzt komme ich gerade nicht auf den Namen. Der jetzt Referee bei WWE ist. Drake Woods, Drake Younger heißt er. So, jetzt habe ich's. Die beiden haben sich da ja Sachen abgeliefert, das war ja unfassbar, ne? Also wie gesagt, da gab's das Saw Deathmatch, den Namen habe ich gerade eben auch gesucht. Mit Spritzen, wo sich teilweise dann die Spritzen durch die Wangen gedrückt haben. Und solche Sachen. Also das war mir halt dann so zu viel. Aber was ich halt sagen wollte, ich war dann tatsächlich irgendwann, ich hab eine Freundin von mir, die wollte das unbedingt mal live sehen. Also die wollte mal so Deathmatch-Kram live sehen und hab mich dann irgendwann dazu breit gekloppt. Ja, komm, lass uns mal hier zum WXW, CCW Tournament of Death Europe gehen. Und ich muss halt leider sagen, dass wenn du da in der Halle bist und wenn du da Teil dieser Masse bist und wenn du auch diese Gewalt da stellst, auch das Blut, dann da gab es auch dann wirklich heftige Matches, also dann am Ende ein Four-Way, wo dann auch alles Mögliche zum Einsatz gekommen ist, wo hinterher dann noch der Ring gebrochen ist, in Anführungsstrichen, und alles Mögliche. wenn du diese Gewalt live siehst, und man sieht das ja heute auch noch bei, die WXW macht ja auch noch einmal im Jahr die Käfigschlacht, gibt es ja, oder es gab dann auch noch vor 2 Jahren den großen Brawl zwischen Walters Gruppierung und der Killholding und so, wo dann auch unfassbar geblutet worden ist und sonst irgendwas. Ich finde, dass das Live-Erlebnis von sowas nochmal was ganz anderes ist, als wenn du das eben nur on Tape siehst. Und
ich glaube, das ist auch für den Wrestler live was ganz anderes, als wenn du halt on Tape bist, beziehungsweise vom Fernseher sitzt. Man muss halt bedenken, bei jedem heftigen Bump, also oder jeder heftigen Aktion, hörst du halt immer diese Quote, dieses Oh oder What the fuck? Du hörst ja diese Reaktion. Und ich glaube, als Wrestler, also es gibt ja nicht alle Wrestler machen das, sondern die Wrestler, die das machen, die werden da schon Bock drauf haben. Ich glaube, die kriegen einen irren Adrenalinkick, wenn die Crowd halt einfach auch so reagiert. Und wenn es einfach nur dieses Raunen ist, was du halt um dich herum hörst. Ich glaube, das sollte man halt nicht unterschätzen, auch als Zuschauer selber. Du hast ja auch die ganze Zeit nicht nur deine Reaktion, wie wenn du Fernsehen guckst, sondern halt um dich herum hörst du ja in dem Moment immer alle, die reagieren wie du. Und das stachelt sich ja immer gegenseitig mit hoch. Ist ja wie beim Fußball im Stadion oder sonst was.
Das klingt krass wie so Gladiatorenkämpfe.
Das ist es auch. Und das ist auch genau das, weshalb das dann auch irgendwie echt faszinierend ist. Ich habe da den guten Walter auch mal da in den Conversations mal wegen gefragt, weil der jetzt ja nun wirklich niemand ist, der da so auf die Hardcore-Schiene geht oder sonst irgendwas. Aber der ja auch dann auch teilweise, der war sowohl in diesem Street Fight dabei, der war dann auch in der ersten Käfigschlacht dabei und wo dann auch mehr, ich glaube, da ist auch bei ihm Blut geflossen und solche Sachen, ne? Und der hat einfach nur gesagt, so, nee, das war Spaß. Und da kann man dann halt mal eben so die Bandagen mal fallen lassen und so, und das ist dann, mal ist das okay. Und
Krass,
einfach da
krass.
musst du halt auch ein Typ Mensch für sein. Ich glaube, dass wir da vielleicht auch von außen, gerade in diese Street Fights und dann auch in diese Aktion, ich glaube, da vielleicht auch zu viel reininterpretieren, dass das für die Wrestler dann eben trotz des Blutens und so dann klar natürlich eine Überwindung darstellt, aber ich glaube, dass man das in dem Moment ganz anders wahrnimmt, als wir das als Zuschauer
Können wir da einmal ganz kurz drauf eingehen? Also ich finde das, ich bin ja der Typ für die Gags, bin ich ja. Nee, und jetzt bin ich mal der Typ für die Downer. Und zwar, ne, jetzt die ganzen Leute, die du jetzt genannt hast, ein Terry Funk, ein Sabu, ein Mick Foley, das sind ja heute alles Männer, die körperlich komplett im Arsch sind, ne? Also
Ja.
jetzt ein Sabu, der irgendwie versucht, seine Hüfte zu crowdfunden oder sowas, weil er
Ja,
einfach
du musst ja
komplett.
auch mal allein schon die Körper nur ansehen, die ganzen Narben.
Das ist halt auch, also was. Ist halt irgendwie schwierig, also die haben da jetzt wirklich ihre Körper, ihre Gesundheit komplett außen vor gelassen, ne? Es ist wirklich ein Wunder, dass sie teilweise so alt geworden sind überhaupt. Das sind jetzt alles gebrochene Männer großteils, ne? Wenn du jetzt auch mal Mick Foley anguckst oder sowas. Also, wir haben so gesagt, so, ja, Mick
Ich
Foley
glaube, Mick
Promos.
Foley ist kein gebrochener Mann. Ich
Nein,
glaube, so,
nein,
das
nein,
wäre jetzt
nein,
ein bisschen
aber, nein,
übertrieben.
ich meine jetzt so nach
Körperlich,
dem
aber ist
Motto.
er halt im Arsch.
Weißt du,
Ja, aber andersherum, ich glaube, das darfst halt
warte, ganz
einfach.
kurz einmal, ganz kurz. Einmal, wir haben uns ja auch jetzt gesagt, so, oh, Mick Foley als GM ist schon echt nervig und sowas und mit seinen Promos und er verkackt dann immer. Aber du merkst halt einfach wirklich, wie sein Gedächtnis nicht mitmacht, weil er, also halt durch die ganze Belastung und sowas und halt schon allein, wie er läuft und dass er jetzt auch irgendwie dann Geld auch für eine Hüfte oder sowas braucht. Also das ist echt schon heftig, wie gebrandmarkt die teilweise sind durch diese ganzen Jahre, die diesen Stil gewrestelt haben.
Aber da vermischst du
Ja,
gerade
wobei
was.
man
Also
da halt
erstmal, er
sagen.
hat genug Geld für eine Hüfte, das ist für ihn gar kein Problem. Der hat ausgesorgt, der ist auch ein intelligenter Mann, der hat gute Bücher geschrieben. Dass er halt so komisch geht, das ist halt wegen den. Ja, erstmal hatte der immer vorher schon den Gang, aber es ist halt wegen seiner Hüfte weil er da halt ja einen Schaden hatte. Dass er halt bei den Promos so scheiße rüberkam, das lag nicht daran, dass der Typ nicht mehr weiß, was er redet, sondern halt auch, weil der einfach nie ein. Er war nie ein Wrestler, egal in welcher Company er war, der nach Skript gehandelt hat. Und jetzt war er erstmals bei der WWE, wo er jedes Mal Skripts vorgelegt bekommen hat, die wortwörtlich wiederzugeben waren. Und das war eher sein Hauptproblem, das hast du halt gemerkt. Also ich, generell gebe ich dir recht, dass halt gerade die Wrestler, die halt diese extreme Art an den Tag legen, dass die halt gebrandmarkt sind und auch großteils echt im Arsch sind. Aber Mick Foley ist da nicht das richtige Beispiel, außer körperlich. Und
Ja, also
allgemein
es
muss
ist
es
jetzt
aber.
kein Sabu, klar, natürlich,
Ja, aber
definitiv.
allgemein muss es halt so auch sehen. Das hat weniger nur was mit Wrestling zu tun, sondern einfach auch mit Sport an sich, weil du hast halt diese Zeitspanne und ist immer die Frage, wie sehr denkst du an später und wie sehr genießt du in Anführungszeichen den Moment jetzt? Zum Beispiel auch Footballspieler aus der NFL. Die sind ja nur ein paar Jahre Footballspieler. Da sind so viele danach invalide, körperlich, also jetzt nicht finanziell, sondern körperlich, dass sie kaum richtig gehen können oder im Rollstuhl sind. Weil die halt einfach ja nicht an dieses später denken, sondern einfach nur denken, ich will immer mehr, ich will immer mehr. Obwohl ich verletzt bin, komme so schnell es geht wieder zurück, obwohl es einfach der gesunde Menschenverstand sagen würde, hey, mach das langsam, sonst hast du Folgeschäden.
Das hast du jetzt noch in der WWE heutzutage. Guck dir einen Seth Rollins an, guck dir einen John Cena an, der immer früher zurückkommt, ne?
Genau, und das hat halt weniger was mit Hardcore allein zu tun, sondern einfach mit dieser Einstellung, wenn du halt Profisportler bist, in einem harten Profisport, du dann einfach, entweder denkst du an später, bist dann aber halt in diesem Profisport halt nicht so ganz drin, oder du bist halt mit dem Herzen dabei, wie sonst was, und denkst einfach nicht so viel nach.
Ja, also ich meine, so, solche Sachen siehst du ja auch in diesem Mickey Rourke-Film The Wrestler oder sowas, dass halt auch teilweise jetzt, wenn du jetzt nicht in den größten Promotions wrestlst, dass du ja auch, wenn du verletzt bist, ist ja eine Zeit, in der du kein Geld verdienst.
Ja, richtig.
Klar.
Das ist knallhart. Und das ist halt, wenn du halt dich für diesen Weg entscheidest, ist halt so, genauso wie bei der NFL auch, wenn du zu lang verletzt bist und du dann rausfliegst, dann war es das. Dann hast du dein Leben lang dafür gekämpft und das war es dann. Und dieser Druck und dieser Moment, die denken dann gar nicht mehr an später, sondern die sind einfach dabei. Und gerade bei Wrestlern, die halt über Gewalt gehen, die wissen halt auch, okay, die könnten vielleicht bei Indies kriegen die halt ein bisschen mehr Kohle oder ziehen ein bisschen mehr Zuschauer oder sonst was, werden eher gebucht. Kann auch ein Mitgrund sein, warum die es machen. Schwer zu sagen, dass es halt nicht gut für den Körper ist, wenn du das ewig so machst. Keine Frage, aber das ist ein normales Wrestling. Auch wenn du halt Verletzungen nicht pflegst oder halt Football, UFC, Rugby oder sonst was auch.
Genau, also muss ich auch ganz klar sagen, also nur weil jemand Hardcore-Wrestler ist, bedeutet das nicht zwangsläufig, dass er dann irgendwie ein Wrack ist. Also
Ja, aber ich
generell
bin
ist
jetzt halt
Wrestling
wirklich
halt eben.
auf diese Pioniere eingegangen, die du jetzt mal, oder
Ja, klar, aber das sind halt auch schon, das sind jetzt halt aber auch schon, wie gesagt, auch schon alte Leute. Ich befürchte halt auch, dass auch Leute aus der modernen Generation irgendwann diesen Weg gehen würden. Ich meine, zum Beispiel hätte jetzt einen Edge nicht rechtzeitig einen Absprung gefunden, hätte einen Daniel Bryan nicht rechtzeitig einen Absprung gefunden.
Wer weiß?
Wie wäre das, vor allem, wie wäre die medizinische Versorgung vor 20, 30 Jahren gewesen?
Ja, klar. Die Frage ist jetzt aber
das ist
auch,
halt die,
ganz kurz, hat Daniel Bryan den Absprung gefunden?
ja, eben, das kommt auch noch mit dazu, ne?
Also, weil das wissen wir jetzt ja noch nicht eigentlich.
Ja,
Was
eben.
ist in 2 Jahren, ne?
Aber du musst halt auch wiederum dann 30 Jahre zurückgehen, wo dann eben diese Leute wie ein Terry Funk und so noch aktiv waren. Also ich glaube, wenn zum Beispiel ein Edge früher aktiv gewesen wäre, also in einer anderen Ära, weiß man halt auch nicht genau, wie das mit den Leuten geändert hat. Und generell hast du natürlich diese Concussion-Thematik, da kommt natürlich noch mit dazu, weil du gerade Mick Foley angesprochen hast, ne? Klar sind Stuhlschläge zum Kopf absolut was Schlimmes und es ist gut, dass das verboten worden ist. Andererseits fängst du dir auch so beim Wrestling am laufenden Band Gehirnerschütterungen an.
Klar,
ja?
Corey
Also,
Graves, Dolph Ziggler.
eben. Und ich habe da letztens ein Interview hier mit Chris Cohen von Rice letztens gehört, da er auch gesagt hat, so, ja, keine Ahnung, wie viel Gehirnerschütterungen er schon gehabt hat in seinem Leben. Ne?
Ist
Und
echt heftig,
auch
ne?
Aber Ilya Dragunov hat das auch in irgendeinem Interview gesagt, dass er irgendwie schon über 20 gehabt hätte.
Ah, ganz kurz, jetzt Stichwort. Das Finale vom 16 Karat Gold, Ilya gegen
Ja.
Walter. Das war auch
Ja.
für mich ein Hardcore-Match. Also, wenn du jetzt an die Chops denkst, ne, und immer dieses Rauen, das durch die Menge gegangen ist, und die Brust einfach immer roter wurde und dann wo teilweise schon die Haut abgegangen ist, das war auch Hardcore.
Absolut, ja
Also,
klar. Also
bei.
ich glaube, wir müssen da vielleicht halt auch so, also ich glaube, unsere Definition ist ja inzwischen auch, dass Hardcore nicht ausschließlich
Stuhlschläge
Blut,
und. Ja.
Blutgegenstände oder Stipulations bedeutet, sondern in erster Linie halt vielleicht eine gewisse Einstellung dem Wrestling gegenüber, ein gewisser Wrestling-Stil, eine gewisse Körperlichkeit und eine gewisse Art, wie man sein Match erzählt.
Ich hätte noch
Ist das
mal
okay?
ganz kurz, um einmal nur in die aktuelle zu springen. Ich meine, die Historie haben wir jetzt da komplett durch eigentlich. Hätte ich eine Frage noch mal. Und zwar im Bereich auf Hardcore. Ich finde, wer auch so aufgebaut wurde oder da reinpassen würde, ist Dean Ambrose. Weil hier Jon Moxley, auch Barbed
Ja,
Wire
klar.
Matches, ne? Komplett Eskalation. Und ich habe jetzt mal, das ist mir aufgefallen und ich hätte jetzt wirklich eine offene Frage an euch oder vielleicht auch an die Leute, die das hören. Und zwar wisst ihr noch ganz am Anfang, wo ich gesagt habe, boah, Dean Ambrose, Heel Turn mit Waffe. War ja ein lustiger Witz, ne? Kai der Dumme hat immer gesagt mit Waffe. Hahaha. Jetzt mal ganz
So ist
ehrlich.
es.
Ich finde, jetzt
Frage
ohne
beendet.
Spoiler und sowas, ich finde jetzt nicht vom Charakter her, man hätte Dean Ambrose, nur mal auf der Zunge zergehen lassen, ich finde, man hätte Dean Ambrose aufbauen können wie so ein Negan aus Walking Dead. Vom Stil her. Also das ist mir heute Nacht eingefallen und ich dachte, Kai, das ist voll die geile Idee. Jetzt kannst du es nicht mehr machen, aber so, der kommt rein mit seiner Jeans und der Lederjacke und dann jetzt, also jetzt klar, halt so eine Lucille, also so ein Baseballschläger mit Stacheldraht, wird perfekt passen. Aber ich finde, das wäre doch das Dean Ambrose-Gimmick schlechthin, oder?
ich sag mal, vor in der Attitude Era wäre Dean Ambrose in der Rolle total aufgegangen.
Ja, aktuell können sie es aber nicht bringen.
Genau.
Weil einfach, also, du könntest nicht eine Szene bringen, wo beispielsweise, selbst wenn er nicht zuschlägt, jemand im Ring kniet und er mit dem Baseballschläger davor steht.
Ja, aber das ist ja krass.
Könntest das du einfach nicht geil. Bringen. Nein, es wäre super geil, aber es würde halt nicht funktionieren, nicht in der PG-Era. Wenn du eine 14er-Era machst, kein Problem, kannst du es machen, aber PG kannst du es nicht sowas bringen.
Ja. Also, ich brauche nochmal die Bestätigung, deswegen, dass das der Einfall geil war, dankeschön.
Ja, natürlich, ich meine, also, das ist jetzt auch kein kreatives Wunderwerk, muss ich jetzt leider mal so sagen. Also, so vom Outfit
her, hey, von der Art her. Das habe ich nicht gehört. Nö, also, geile Idee, Kai, danke, Kai, ich weiß.
Weißt du, Kai ist gewohnt, dass er für jede Kleinigkeit immer gelobt wird.
Wie in der Sonderschule.
Ich schick dir einen Keks zu.
Hast du ein schönes Bild gemacht? Oh, eine Katze, die ist aber schön. Das ist keine Katze, das ist ein Baum. Ach so.
Nicht schlecht.
Nein, aber klar, also, dass manche Gimmicks und manche Charaktere aus der heutigen Zeit mit anderen Möglichkeiten und einer anderen Ausrichtung von WWE irgendwie besser funktionieren würden, ich glaube, da sind wir uns einig, oder? Also, oder imposanter funktionieren würden. Also gerade David ist ja da immer der Kandidat, der sich die Attitude Era wieder herbeisehnt.
Oh ja. Aber jetzt auch, jetzt, wo wir Attitude sind, das soll jetzt nicht heißen, dass ich in jedem Match Blut möchte, aber ich finde, die WWE funktioniert besser, wenn es ab und zu Blut gibt. Und ich meine damit nicht Blutkapseln. Sondern ja. Ich finde halt gerade halt in Fäden, die halt länger gehen, die sehr intensiv sind, wenn die Wrestler von sich aus sagen, ey, ich würde gern bladen, lasst sie doch. Weil das kann einfach, es geht nicht darum, sensationsgeiler, von wegen, oh, ich will überall Blut sehen, das soll runterlaufen wie im Horrorfilm. Nee, nee. Aber das macht einfach das Ganze intensiver und das kann einfach etwas auch viel emotionaler machen und packender machen, sowohl für den Zuschauer als auch für den Wrestler selber. Dadurch kannst du halt einfach was anderes nochmal darstellen, eine andere Intensität. Und das fehlt einfach bei der WWE ganz in ganz vielen Fäden, einfach, die groß aufgebaut werden. Aber du hast immer noch das Gefühl, selbst wenn die jetzt sagen, ey, wir machen jetzt ein No-DQ-Match oder ein Street-Fight, du hast immer das Gefühl, ja, aber mit angezogener Handbremse in jedem Bereich.
Das ist, genau, ich sehe das auch so. Also, wir haben uns jetzt darauf geeinigt, okay, Blut muss nicht sein als Hardcore-Element, aber Blut kann halt Sachen schön unterstreichen.
Und, genau, als erzählerisches Mittel sozusagen. Und
jetzt gerade jetzt, wo ich halt nochmal WrestleMania 33 nochmal nachgeholt habe, ist mir aufgefallen, könnt ihr vielleicht anders sehen, aber ich finde, in dem Seth Rollins Triple H Match hätte Blut meiner Meinung nach gepasst.
Absolut.
Von der Intensität, weil die
Crowd... Ja, vor allem hätte Seth Rollins bluten müssen.
Generell auch, also ja. Das wurde auch scheiße angenommen von der Crowd, sei mal dahingestellt, ist mir wieder aufgefallen, richtig, richtig scheiße, wie leise die Leute waren. Aber es hätte einfach perfekt reingepasst. Also wirklich, das... Ja. Und nicht so nach dem Motto, Moment, wir müssen das jetzt haben, sondern einfach nur, das ist so, das ist dieses eine Extra, was jetzt dieses gute Match zu einem außergewöhnlichen Match macht.
Genau, weil man muss halt ganz klar sagen, Blut unterstreicht immer die Intensität eines Kampfes. Wenn der vor allem, also es geht nicht um Gewalt, ob der Gewalt willen, sondern es geht halt ganz klar darum, das in der Inszenierung irgendwie darzustellen. Weil, sind wir ehrlich, Wrestling ist halt eben, damit fing ja eigentlich dieses ganze Thema hier an, eine Darstellung eines Kampfes. Und wenn entsprechend die Fehde intensiv genug ist und die Geschichte es hergibt, dann finde ich es vollkommen legitim, dass irgendwie Blut zum Einsatz kommt, einfach um das nochmal zu unterstreichen. Ich meine, dass es mal hier und da zu Verletzungen kommt, irgendwie, ist ganz klar, geschenkt, ne, wie hier Samoa Joe und Finn Balor, bestes Beispiel, ne, das war dann auch doof irgendwie.
Das hat's kaputt aber, gemacht einfach.
Ja, aber generell macht es kaputt, wenn sobald die Ringrichter immer kurz unterbrechen, war ja auch damals bei Christian, glaube ich, ein Match.
Ja, ja, genau.
Das macht
Shelton Benjamin damals.
Ja, das macht alles kaputt. Aber bestes Beispiel, was du halt sagst, wegen Intensität, Bret Hart gegen Austin, das haben wir schon ein paar Mal genannt, ist aber genau. Egal, weil das ist das Paradebeispiel dafür. Das Match war ja nicht so, dass sie jetzt 1000 Waffen eingesetzt haben und sich aufgeschlitzt haben oder sonst was. Du hast noch nicht mal richtig mitbekommen, von wegen, okay, in welchem Moment war jetzt der Blade-Job oder war es doch ein Treffer? Egal, aber einfach da durch dieses Blut hat das Publikum, ist ja im Laufe des Matches, es war ja eh schon Austin positiv gegenüber eingestellt, aber ist dann komplett umgeswitcht, als er im Sharpshooter war, geschrien hat und dann einfach das Blut lief. Und das einfach, ohne Blut hätte das nicht so
funktioniert. Wollte ich
gerade sagen. Mit dem Blut war es einfach dieses, ich gebe nicht auf, egal was für Schmerzen genau. Hat. Und das ist einfach dieses Gegenhalten, das unterstreicht das immer. Auch bei John Cena in den Matches, er hat halt früher sehr blutige Matches gehabt, das hat mega gut gepasst, wenn er irgendwie gegen Umaga gekämpft hat. Hast einfach nur gedacht, ja, der geht echt an dieses Limit. Diese Fehde, die will er nicht aufgeben, die so eh schon so intensiv ist und Co.
Genau. Gegen JBL war das glaube ich, damals auch.
Ja, das ist ein Quick-Match.
Blutiges Match,
was wir ja genau angesprochen habe am Anfang.
Aber deswegen, also, vielleicht sollen wir zum Ende nochmal so ein paar Matches raushauen, die, also so als Empfehlungen, was ihr da empfehlen würdet, so im Sinne von harten Hardcore-Matches irgendwie aus der WWE-Ära, weil was ja immer sehr gern gesehen ist. Ich hol da mal raus, ich habe hier eine kleine Liste angefertigt, von daher kann sich da jeder jetzt eins rauspicken. Ich nehme mal einfach mal für mich eines der besten Matches und einen der besten Street Fights aller Zeiten, Cactus Jack gegen Triple H Royal Rumble 2000. Das ist für mich ein Kampf, den liebe ich absolut, weil da auch eben, das ist ein Hardcore-Match, ganz eindeutig, aber auf der anderen Seite wird halt auch so eine geile Geschichte erzählt und das wirkt so authentisch und das passt einfach in diese Fehde rein und wir haben es ein paar Mal gesagt, also Gewalt und diese Darstellung von Gewalt ist immer dann gut, wenn es halt eben die Geschichte unterstreicht und das ist hier in meinen Augen der Fall. So, Devil,
Kai. Ich würde einmal rauspicken, was für mich ein extremer Schocker war. Also wo ich auch damals saß und mit offenem Mund, mit 9 Jahren, kleine Kai, Randy Orton gegen Mick Foley. Dieser RKO, der dann in die Thumbtacks reinging, also wo dann Randy reingeflogen ist. Als ich das erste Mal gesehen habe, das war auch wieder, da zieht sich alles in einem zusammen. Weil man denkt, aua, das muss richtig wehtun.
Auch da wieder, ne? Hat natürlich auch die Geschichte unterstrichen, nämlich dass Randy Orton sich quasi als junger Wrestler damals noch irgendwie in das Hoheitsgebiet eines Mick Foleys begibt und eben dieses Hardcore-Match bestreitet. Und ich ärgere mich bis heute, das war ja der Event, das war ja Backlash 2004, das war der Event nach WrestleMania 20 und ich habe so drauf gehofft, dass dieser Kampf bei WrestleMania 20 steigt. Und da gab es ja dann nur in Anführungsstrichen dieses Handicap-Match zwischen Rock and Sock Connection gegen
Evolution. War das, wo du da warst?
Ja, deswegen ich hätte so gern dieses Hardcore-Match gesehen.
Kann ich nachvollziehen. aber generell, Randy Orton, heutzutage ist er nicht mehr so. Also würde ich noch kurz einwerfen. Heutzutage ist er ja mega so nach dem Motto, okay, ich möchte keine Bumps nehmen.
Ja, bei ihm merkst du es auf jeden Fall, dass sobald ein Bump ist, dass er den sehr safe nimmt oder sehr abbremst und so.
David, ja. Dein Match?
Genau.
Ich nehme eins, was nicht in der Liste steht.
Was?
Ja.
Rey Mysterio gegen Great Khali.
Nee, One Night Stand, Tommy Dreamer, Terry Funk gegen Mick Foley und Edge.
Ja, auch ein ganz ausgezeichnetes Match.
Weil das zeige ich auch zum Beispiel, ich sag das ja immer oft, ich habe so meine 2, 3, 4 Matches, die ich halt immer Leuten zeige, mit denen ich über Wrestling rede, die aber nie Wrestling geguckt haben. Und die setze ich dann auf die Couch und dann spiele ich dieses Match fast immer ab. Das habe ich fast jedem schon gezeigt, weil ich dann zeige, möchtest du mal ein richtig hartes Match sehen, was aber auch gut ist vom Telling her. Und dann zeige ich immer das. Erstmal die Crowd geht da voll ab und da sind halt so miese Sachen dabei, aber auch halt dramatisch. Zum Beispiel, wenn Terry Funk dann die ganze Zeit sagt, mein Auge, und du dann halt wirklich denkst, ach du Scheiße, der hat sich echt am Auge verletzt, geht raus und dann kommt er irgendwann wieder. Oder ja. Dann halt, wo die dann noch die Mädels mit einbauen und Co. Das ist ein richtig brutales Hardcore-Match, was aber auch gut ist.
Genau. Ich kann da nochmal hier so die Liste, die wir hier stehen haben, noch so vielleicht mal ganz kurz runterrattern, so die Honorable Mentions, wie man so schön sagt. Ich habe hier noch stehen Kurt Angle gegen Shane McMahon vom King of the Ring 2001. Absolut irrer Streetfight. Ich habe noch hier stehen Eddie Guerrero gegen JBL von Judgment Day 2004. Was halt, das ist wirklich ein Blutbad, muss man ganz klar so sagen.
Dann wurde ja auch falsch gebladet, ne?
Also. Genau das. Edge gegen Mick Foley von WrestleMania 22 habe ich ja auch noch, was auch am Ende mit dem Flaming Table Spot ja auch was ganz Besonderes ist. Und auch da, übrigens, wer mal richtig geilen Wrestling-Trash sehen will, also hier von wegen Gewalt und so. Klar, aktuell zum Beispiel, um da mal so ein bisschen den Bogen zu schlagen, Lucha Underground ist natürlich auch so ein Kandidat, die auch sehr gekonnt diese Gewalt einsetzen, muss man sozusagen. Ne? Also das will ich jetzt gar nicht irgendwie außen vor lassen. Und wir lassen ja auch gerade so ein bisschen den Indie-Circuit so ein bisschen außen vor. Aber Lucha Underground hat das sowohl in der ersten Staffel als auch in der zweiten Staffel sehr gut gemacht, wie sie da zum Beispiel Pentagon Junior irgendwie da aufgebaut haben und so. Das darf man da an der Stelle natürlich auch nicht vergessen.
Darf ich auch noch ein Match vorschlagen?
Du darfst auch noch, hau raus.
Wenn man ein richtig blutiges Match noch sehen will, ist, ich weiß nicht mehr, von wann das war, das Match zwischen Triple H und Shawn Michaels, wo nach der Pause von Shawn Michaels, wo er zurückkam.
SummerSlam 2002?
Kann sein.
Ja.
Das Blutigste, was ich bislang gesehen habe in der WWE.
Ja, Shawn Michaels war ja auch jemand, der sehr gerne sehr, sehr viel geblutet hat, was auch manchmal so ein bisschen anstrengend gewesen
ist. Aber wo können wir gerade unser Haupt verneigen vor dem Mann, der mehr geblutet hat als
Ric Flair?
Ric Flair, der gefühlt irgendwie in jedem zweiten Match gebladet hat und dann immer die Haare rot hatte.
Ja, das war auch... Auch da nochmal, also wieder zurück. WrestleMania 8, Bret Hart gegen Roddy Piper, was auch nicht so dramatisch gewesen wäre, wenn Bret Hart nicht geblutet hätte.
Oh, ich liebe das. Ich liebe dieses Match.
Und das war nämlich die einzige WrestleMania, wo, glaube ich, auch zweimal geblutet worden ist, dann im Champion-Match Randy Savage gegen Ric Flair, wo sich, glaube ich, auch, wo Ric Flair auch geblutet hat wie Sau.
Ja, wobei man sagen muss, bei Bret Hart und Roddy Piper hatte Vince denen vorher extra gesagt, die sollen nicht bladen. Die haben es dennoch gemacht. Und das hat, das ist so ein Paradebeispiel dafür. Es war ja kein, nicht so, dass das Blut jetzt spritzte wie Wayne did, aber das war echt dieses i-Tüpfelchen, was einfach diese Emotionen noch mehr reinpackte. Dieser, also Blut funktioniert im Übrigen am besten bei entweder komplett gleichgestellten Leuten, die halt emotional irgendwas miteinander haben, zum Beispiel Triple H und Shawn Michaels, oder bei der klassischen Underdog-Storyline. Und da war es zum Beispiel, Roddy Piper war halt der Veteran mit dem Titel und Bret Hart wollte unbedingt diesen Titel als aufstrebender Star. Und das passt einfach wie Arsch auf einmal immer.
Auf jeden Fall. Das waren halt auch geile Matches einfach. Ich wollte gerade noch mal ganz kurz was Trashiges hier in die Runde schmeißen zum Abschluss. Wir haben ja schon diese ganzen seltsamen Gimmicks da angesprochen und da gibt es natürlich auch sowas wie ein Cage of Death zum Beispiel mit rein, die absolut spektakulär sind, aber halt eben auch teilweise komplett wahnsinnig. Diese Geschichten von Big Japan, wo dann auch teilweise mit Stacheldraht und ich weiß nicht was gebaut wird. Ich habe hier noch in meinem Schrank eine
noch ein
Wrestling Society. Nee, ich habe Wrestling Society X hier stehen. Ich weiß gar nicht, ob ihr das kennt. Das war ja damals diese MTV-Serie. Und da gab es unter anderem auch so geile Sachen wie das Piranha-Deathmatch.
Oder das
so,
wollte ich noch ansprechen. Das gab es mal in Japan, dieses Piranha-Match. Das ist auch komplett bescheuert.
Absolut. Aber da müssen wir irgendwann mal einen Special-Podcast machen, wo wir uns betrinken und das Wrestling Society X gucken.
Boah, oder betrinken sowas. Boah, ja. Mega Bock drauf.
Ja, betrinken. Oder wir machen ein Video draus, keine Ahnung was.
Bei wem war eigentlich das? Bei ECW, dieses eine Match, wo die oben auf so einen Balken standen und unten drunter waren gefühlt 400.000 Tische?
Das war auch das Scaffold-Match mit Vic Grimes und New Jack, glaube ich, war das damals.
Ja, übel. Vor allen Dingen, dass da bei dem Runterfallen irgendwie gefühlt die Hälfte der Tische verfehlt.
Ja, genau. Das ist ja auch das da habt ihr mich gerade aus dem, als ich von den Scaffold-Matches erzählt habe, habt ihr mich ja da rausgekegelt irgendwie. Das war auch noch so ein Ding, was ich da anbringen wollte, was halt eigentlich nur ein Indiz dafür ist, weshalb Scaffold-Matches scheiße sind.
Ja, vor allem, so. Das Ding bestand ja eigentlich nur daraus, dass die oben gewackelt haben, kaum das Gleichgewicht halten konnten und dann einfach nur dieser Bump.
Ja, und vor allem, dass die beiden sich gehasst haben und New Jack vorher angekündigt hat, ich bring dich um. Und der hat ihn entsprechend auch so runtergeworfen.
Ach, cool. Ja, also geiler Typ. Das sah nicht gut aus. Wer deswegen lustige Hardcore-Matches sehen will, früher gab es bei MTV Celebrity Deathmatch. Ich habe das geliebt.
So das behindert, ne?
Das war so brutal, aber ich habe das geliebt. Spätestens, wenn irgendwie, Stone Cold reinkam und der halt gegen Britney Spears gekämpft hat und so ein Scheiß.
Ja, das war eine Knetgummi, das war ja noch.
Aber das war auch ekelhaft, teilweise.
Also, ich fand das bisschen, lustig, auch wenn die die Haut abgezogen haben und so ein Zeugs. Es war halt sehr brutal, aber es war lustig.
Das stimmt. Und wenn man sehen möchte, wie jemand eine von mir gestellte Gitarre über den Kopf gezogen bekommt, auch da CCW Tournament of Death Europe im ersten Kampf zwischen Masada und Great Excellent. Die erste Gitarre, die zum Einsatz kommt, ist meine.
Genau. Und wer einmal sehen möchte, wie wir Olaf eine Gitarre über den Kopf ziehen, spendet bitte 10 Euro und wenn genug zusammenkommt, machen wir das.
Ab 1000 Euro wird's gemacht. Alles klar.
Ja, genau. Das neue Crowdfunding von Headlock.
Immer so machen, nein, wenn aber ihr so viel spendet, schlagen wir Olaf.
Das ist ein Format. Wenn ihr so viel spendet, gehe ich in die Schlagschule von Walter, wie es Bones schon angekündigt hat.
Boah, ja, bitte. Das ist immer ein Deal. So Olaf auf seine geile Brust, so ein paar Chops, Alter. Die Brust farblich passend zu den Haaren.
Die Handabdrücke hat er noch Jahre später.
Ja, wirklich. Ja, wahrscheinlich. Auf ewig. Dann kann ich mir direkt ein Autogramm drauf geben lassen irgendwie. Na gut, liebe Freunde, ich glaube, damit sind wir ganz gut durch mit dem Gewaltthema. Ich glaube, wir sind uns da einig. Gewalt, ob der Gewalt willen, ist in Wrestling irgendwie etwas problematisch. Aber solange es die Geschichte unterstreicht und die Charaktere unterstreicht, ist es, glaube ich, schon was, was eine Fehde besser machen kann.
Und wir wollen wieder Blut sehen.
Zumindest in einem gewissen Maße und an bestimmten Fäden kann Blut ja durchaus ein Stilmittel sein, was die Geschichten auch unterstützt. Und da beißt sich die Maus dann auch in den Schwanz irgendwie. Ja, aber ich glaube nicht, dass wir am Samstag oder am Sonntag vielmehr bei Extreme Rules Blut sehen werden. Das ist dann der nächste Podcast, den es dann hier bei Headlock gibt. Das ist nämlich dann die Review zu Extreme Rules 2017. Die kommt hoffentlich im Idealfall in einer perfekten Welt Montagabend noch, wenn ich mit dem Schneiden fertig bin.
Apropos, apropos Extreme Rules, wir müssen uns mal jetzt das Absurdeste vorstellen, was passieren könnte, dass du bei einem Extreme Pay-Per-View bist. Sollte einer bluten, kommen 4000 Sanitäter, unterbrechen den Kampf und tupfen da ab.
Weißt du, wir müssen uns eigentlich das Extremste vorstellen. Der Olaf leitet gerade die Abmoderation
ein. Das ist egal.
Und dann quetscht den David rein.
Ich bin wieder da. Einer
muss sich unterbrechen. Da muss ich aber auch nochmal kurz auf die Stipulation bei The Miz kurz kacken. Wie behindert ist das bitte? Wenn du disqualifiziert wirst, verlierst du den Titel bei Extreme Rules. Ah, okay, cool, also, danke.
Ich finde auch, wir ignorieren jetzt mal die Abmoderation und sagen einfach, die Stipulation bei The Miz ist kacke.
Ja, ist richtig behindert. Ja, ist auch. Das haben wir ja auch im Vorschau-Podcast, habe ich das auch schon gesagt. Nur mit anderen, weniger unflätigen Worten.
Oh, der feine Herr Baron.
Ja, aber sowas
von. Der feine Herr Baron Corbin.
Weißt du, fühlt sich wieder als was Besseres, nur weil er abmoderieren will.
Ja, wirklich.
Genau das.
Einfach kaputt gemacht.
Ja, aber sowas von kaputt gemacht. Liebe Leute, ich würde sagen, wir hören uns am Montag dann zu der Review zu Extreme Rules. Ich danke dem David und dem Kai und sage...
Du hast ja was vergessen.
Tschüss, bis zum nächsten Mal. Was habe ich denn vergessen?
Du hast vergessen zu sagen, wenn die Fragen haben, an wen die schicken müssen. Hast du am Anfang nämlich nicht gemacht.
Das hat er zu dir schon zweimal gesagt.
Genau, du hast einfach nur nicht zugehört, Nase.
Ja, okay, Entschuldigung.
Ja, so, ich sag tschüss, bis zum nächsten Mal.
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.